Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing.
Auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich freue mich sehr, dass wir über den großen Preis von Kanada sprechen dürfen, denn es ist ein Grand Prix gewesen, der lange in Erinnerung bleiben wird, vor allem wegen der Strafenauslegung der Stewards und ja, dem nicht errungenen Sieg von Sebastian Vettel, der wirklich alles gegeben hat, um vor Lewis Hamilton zu bleiben. Am Ende wurde es am grünen Tisch sozusagen entschieden, dass er durch eine 5-Sekunden-Strafe, die sehr kontrovers ist, sehr viele Diskussionen ausgelöst hat, eben nicht der Sieger des großen Preises von Kanada ist und Lewis Hamilton ja damit einen weiteren Schritt Richtung 6. WM-Titel gehen kann. Ich begrüße an meiner Seite ganz herzlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo und herzlichen Glückwunsch Lewis Hamilton zum 6. Weltmeistertitel.
Ja, auch Ruben Zimmermann hat auf Formel1.de in der Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat, Lewis Hamilton auch schon gratuliert. Wird das der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, motorsporttotal.com, Formel1.de, de.motorsport.com, Christian Immervoll genauso machen, Christian?
Ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen heute, glaube ich.
Also es ist, ja, ich denke, wir sollten direkt damit anfangen, weil wir können das jetzt unnötig herauszögern. Wir lassen es aber jetzt einfach mal sein. Ole, erstmal von dir, deine Einschätzung zu dieser Szene zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton und ob die Strafe deiner Meinung nach okay ist.
Ja, also man muss das halt von zwei Seiten betrachten. Also das grundsätzliche Ding, so was ich empfinde, ist, dass die Strafe zu hart ist. Ich hätte sie nicht gegeben, habe das auch nicht so gesehen. Also ich hatte nicht den Impuls, als ich das gesehen habe und habe gedacht, so, dafür müsste es jetzt eine Strafe geben. Weil ich glaube, Vettel da schon, dass er das Auto erstmal unter Kontrolle bringen musste und als es dann unter Kontrolle hatte, war er dann halt wieder auf der Ideallinie, weil da eben halt auch nicht so viel Platz ist, muss man auch ganz klar sagen. Und Hamilton hat natürlich versucht, da die Situation auszunutzen, da reinzuhalten. So, er hätte natürlich auch schon früher vom Gas gehen können. Also das finde ich schon zu hart. Und es ist halt auch das zweite Mal in Folge jetzt, dass das Rennen durch so eine Strafe quasi entschieden wurde. Und das ist, glaube ich, einfach nicht gut. Und wenn man sich so die Meinung im Internet anguckt, auch natürlich von Fahrern oder Ex-Fahrern, dann sind die ziemlich eindeutig. Außer von Nico Rosberg, der ja das Gegenteil behauptet hat. Aber da ist er halt so ein bisschen allein auf weiter Flur. Und ich finde, es bringt halt das ganze Rennen irgendwie so um die Spannung. Weil klar, Vettel hätte da noch 5 Sekunden rausfahren können in der Theorie, aber man hat ja auch im Verlauf des Rennens davor schon gesehen, dass das nicht möglich ist. Und es wäre doch viel, viel besser gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, das ist halt Teil des Sports, ist halt Racing und es ist ja nichts passiert und von da machen wir einfach mal weiter und dann gibt es hier einen spannenden Kampf bis zur letzten Runde eben. Und so wurde man dann eben wieder da darum gebracht und deswegen finde ich das einfach zu hart, finde ich einfach ein bisschen die Formel 1 macht sich damit so ein bisschen lächerlich in gewisser Weise, weil natürlich da sehr viel drauf geguckt wird sowieso und es wird sowieso schon immer kritisiert, dass das Racing nicht so gut ist, dass es zu viele Regeln gibt, dass es zu viele Strafen gibt, dass es alles so kompliziert ist und da sticht man damit nochmal genau rein und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Die andere Seite, die man betrachten muss, ist, dass Lewis Hamilton diese Strafe halt nicht bekommen hätte, ja, weil er diesen Fehler nicht gemacht hätte. So, das ist nämlich das grundsätzliche Ding. Das hat ja auch Ruben in seiner Kolumne geschrieben. Das hast du ja auch schon bei Twitter geschrieben, Kevin. Und das ist ja auch einfach so. Sebastian Vettel macht unter Druck wieder den Fehler. Und dann ist es halt unglücklich, dass er da diese Strafe bekommt, weil man diese Regel sehr, sehr hart auslegt. Und Lewis Hamilton wäre das aber nicht passiert. Oder ihm wäre es halt an einer anderen Stelle passiert. Der hat sich ja auch ein paar Mal verbremst, was man aber nicht ansatzweise vergleichen kann. Und ja, das ist dann halt sehr, sehr schwierig. Wenn ich dann aber zum Beispiel dann auch wieder im Internet irgendwelche Vergleiche mit, was Lewis Hamilton irgendwann mal gemacht hat und lese und das wieder aus dem Zusammenhang gerissen ist und da ganz andere Fälle rausgeholt werden und da wird wieder gesagt, aber Lewis Hamilton wird nie bestraft, scheiß Formel Mercedes etc., dann kommt mir auch so ein bisschen die Galle hoch, weil also das ist so ein Sandkastenniveau, das hat man ja auch auf dem Podium gesehen, als Lewis dann ausgebuht wurde, das ist einfach unfassbar unterirdisch und lächerlich, was einige Leute da von sich geben. Und das zeigt doch wieder, wie einige Leute so drauf sind. Und das finde ich halt super, super ärgerlich. Lewis Hamilton bekommt halt solche Strafen nicht, weil er eben diesen Fehler nicht macht, weil er den Leuten dann eben das letzte Stückchen Platz lässt oder weil er es in Situationen macht, wo es eben nicht ganz so gefährlich ist. Beziehungsweise werden dann da Fälle rausgekramt, wo er die Strecke gar nicht verlassen hat. So, da sehe ich dann zum Beispiel, wie er Van Dorn letztes Jahr abgedrängt hat. Da hat er die Strecke aber nicht verlassen. Das ist was völlig anderes. Das sind völlig andere Vergehen und das kann man nicht vergleichen. Und das nervt mich dann an dieser Diskussion nochmal zusätzlich. Trotzdem, Sebastian Vettel macht wieder unter Druck den Fehler, bringt Ferrari wieder um den Sieg. Lewis Hamilton wird der Sieg auf dem Silbertablett im wahrsten Sinne des Wortes serviert. Trotzdem, die Strafe hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen.
Bevor Christian seine Meinung dazu kundtun kann, hören wir doch mal Marc Surer, mit dem Christian gesprochen hat, was er denn von dieser Strafe so hält.
Ich hätte keine Strafe ausgesprochen als Kommissar, weil ganz einfach, es kam keine zu Schaden. Und eigentlich haben sie vor 3 Jahren ja schon mal gesagt, dass nur noch bestraft wird, wenn wirklich jemand zu Schaden kommt bei einem Zwischenfall. Das war hier nicht der Fall. Auch die Reihenfolge blieb gleich. Es hat also keiner profitiert von dieser Situation, sondern schlussendlich war alles wie die Runde vorher. Und deswegen gab es keinen Grund für die Strafe.
Klare Meinung von Marc Surer, Christian, der du auch zustimmst, ne?
Ja, weitgehend. Also auch Ole übrigens. Aber Ole hat es auch schon angeschnitten. Es gibt eben die zwei Seiten davon. Das eine ist, wenn man jetzt losgelöst von irgendwelchen Paragraphen, und auch das hat Sebastian Vettel ja ganz scharf kritisiert sozusagen, dass sich die Fahrer schon anhören wie Rechtsanwälte und die Stewards sowieso, würde man nach Herz und mit Fingerspitzengefühl entscheiden, gibt es überhaupt gar keine Frage darüber, dass man dieses Rennen einfach zu Ende fahren lassen hätte sollen, so wie es war und ohne diese Strafe. Ich glaube, Lewis Hamilton hätte sich auch gar nicht groß drüber aufgeregt, war mein Gefühl. Oder vielleicht hätte er ein bisschen gemeckert am Funk, aber ich glaube, es wäre nicht eine Riesennummer gewesen. Das andere ist natürlich, dass es schon diese Regel gibt, wenn du die Strecke abkürzt oder von der Strecke runterfährst und dann wieder zurückkommst auf die Strecke und das vielleicht auch noch auf eine gefährliche Art und Weise tust und davon einen, das heißt im Wortlaut, lasting advantage, also einen anhaltenden Vorteil hast, durch die Art und Weise, wie du auf die Strecke zurückfährst, dass du dann die Position eben freigeben musst oder das in irgendeiner Form sagen, sanktioniert wird. Und da kann man jetzt drüber diskutieren. Die Argumentation von Marc ist, Vettel war vorher schon davor, deswegen nachher auch davor, deswegen nicht weiter zu ahnden. Man könnte natürlich auch sagen, Vettel war neben der Strecke und wäre er nicht genauso zurückgefahren auf die Strecke, wie er es eben ist, wäre der Lewis Hamilton wahrscheinlich bei der Situation an ihm vorbeigekommen. Ergo musst du es sanktionieren. Was natürlich, wo jetzt dieser Fall besonders kontrovers wird und wo es kein klares richtig oder falsch gibt, sondern es sich halt so ein bisschen im Grauzonenbereich abspielt, ist, weil Sebastian Vettel das mit Sicherheit erstens nicht absichtlich gemacht hat und zweitens auch gar nichts anderes tun hätte können. Also ich glaube nicht, dass er Lewis Hamilton absichtlich da weggedrängt hat oder dass er irgendwas tun hätte können, damit der vorbeifahren kann. Und da wird es dann halt schwierig zum Beurteilen. Also ich bin froh, dass ich nicht Rennkommissar war gestern. Ich glaube, es ist faktisch, also basierend auf Regelbuch, ist die Entscheidung, glaube ich, okay. Zumindest so, dass man sie vertreten und argumentieren kann. Schaut man mit gesundem Menschenverstand, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl drauf, dann hätte man es einfach laufen lassen sollen.
So, und jetzt komme ich. Ja, ich habe es ja gestern bei Rock am Ring gesehen, ja, und habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie ich das Ganze einordnen soll und habe da jetzt auch eine Nacht drüber geschlafen und mir nochmal tatsächlich, wie auch dein Kollege Jonathan Noble, Christian, auf autosport.com diese Szene von Sebastian Vettel, Lewis Hamilton nochmal in Zeitlupe angeschaut. Und in diesem Artikel wird klar, den Jonathan Noble geschrieben hat, den wir auch verlinken werden in den Shownotes, dass er die Strafe bekommen hat, da er als das Auto schon eigentlich wieder sicher war, unter Kontrolle war, nochmal einen Lenkeinschlag gemacht hat. Und das war auch das, was ich gesehen habe. Das war eigentlich auch schon das, was ich von Anfang an gesehen habe, dass er eigentlich das Auto schon klar sicher wieder auf der Linie hatte, es keinen Grund gab, noch weiter nach rechts zu ziehen und es trotzdem getan hat. Und unser Sendungsbild heute, was ihr sehen könnt auf Facebook, auf Twitter, da sieht man auch den Blick von Sebastian Vettel in den Seitenspiegel. Nun sagen die Leute natürlich, ja, er muss ja in den Seitenspiegel gucken, denn muss ja sehen, wo Hamilton ist. Aber genau das tut er ja. Der Blick in den Seitenspiegel korreliert mit dem zweiten Einschlag des Lenkrads. Und das sieht man tatsächlich, vor allem wenn man sich das mal in Zeitlupe anschaut, sehr, sehr schön. Es gab dann wohl noch Kamerabilder, die nicht für den International Broadcast Feed sind, die das nochmal mehr beweisen. Dann haben sie noch einen Vergleich rangezogen, und zwar das Rennen in Japan letztes Jahr, als Max Verstappen eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat, als er die Kollision mit Kimi Räikkönen an der Schikane hatte, dass er da nach außen gefahren ist und dann diese Strafe bekommen hat. Und Charlie Whiting hat da gesagt, dass das schon so richtig ist, dass du hast da richtig entschieden haben, weil man eben sicher wieder auf die Strecke zurückkommen muss. Also, es gibt für alles ein Für und Wider. Aber am Ende des Tages bleibe ich dabei tatsächlich, dass die Strafe für Sebastian Vettel gerechtfertigt war. Denn die Art und Weise, wie er auf die Strecke zurückgekommen ist, Marc Surer hat recht, jeder, der sagt, ja, er kommt übers Gras, hat wenig Kontrolle, hat recht. Ich frage mich wiederum, hätte Sebastian Vettel nicht erstens früher den Lenkeinschlag machen können, heißt auf der linken Straßenseite sozusagen zu bleiben? Hätte man vielleicht sogar darüber diskutieren können, dass, wenn Lewis Hamilton überholt hätte, das ist natürlich noch der nächste Punkt, er mit allen vier Rädern übrigens nicht auf der Strecke war, ne? Ob es da nicht auch eine Strafe hätte geben müssen. Aber in diesem Moment war es einfach viel zu gefährlich, was Sebastian Vettel gemacht hat, nämlich diesen zweiten Lenkeinschlag zu machen, mit dem er Lewis Hamilton an die Bande gedrückt hat. Also am Ende des Tages würde ich tatsächlich sagen, und da würde ich ganz gerne auch ja dann eure beiden Meinungen zu hören, vielleicht ja, Christian, du zuerst, dass die Strafe für Sebastian Vettel meiner Meinung nach okay ist und dementsprechend Lewis Hamilton auch zu Recht diesen großen Preis von Kanada gewonnen hat. Denn wahrscheinlich wäre er dann auch, wenn das normal gelaufen wäre, an ihm vorbeigefahren.
Ja, das ist ja das, was ich vorher schon gesagt habe, dass es vom Regeltext her da meiner Meinung nach nichts an der Strafe zu meckeln gibt. Die Szene, die du jetzt beschrieben hast, muss ich mir noch genauer anschauen, um das beurteilen zu können. Mein erster Impuls war aus den TV-Wiederholungen, die ich gestern gesehen habe, dass die Kopfbewegung in den Rückspiegel nach der Bewegung war. Aber vielleicht können wir eine Werbepause einlegen, das kurz anschauen. Ich suche es gerade schon und das dann nochmal diskutieren.
Das machen wir gleich eh, aber dann du vielleicht ganz kurz, Ole, weil du ja auch, genau, noch ein Punkt zu dir. Du hast gesagt, also das ist übrigens auch ein Punkt, der mir ganz oft unterkam in der Diskussion, so im Internet, bei Twitter, bei Facebook habe ich tatsächlich nur reingelesen, was da abging teilweise, das war schon vogelwild, muss man sagen. Ja. Die Spannung, man hat die Spannung kaputt gemacht. Ich fand es trotzdem spannend, muss ich sagen. Also erstmal das Erste. Ich fand das Rennen gestern auch sehr unterhaltsam. Aber es ist auch so ein Totschlagargument, was viele haben. Nicht du jetzt zwingend, ne? Aber du hast es gerade auch so angebracht, deswegen passt es jetzt gerade ganz gut. Die Stewards sind da nicht dafür verantwortlich, die Spannung zu killen, sondern im Endeffekt verantwortlich dafür, Strafen auszusprechen für Situationen, die sehr gefährlich enden können. So, und gerade an dieser Stelle ist es halt so, wenn die jetzt da beide in die Mauer fliegen, ja, könnte halt nicht so geil sein. Also ich finde auch, das geht dann raus an all die, die sagen, ja, aber die machen die Spannung kaputt. Ja, im Endeffekt ist es nicht deren Aufgabe, für Spannung zu sorgen, sondern prinzipiell deren Aufgabe, die Sicherheitsmaßnahmen so zu halten, dass auf der Strecke Sachen, die eben nicht diesen Maßnahmen oder diesen Regeln entsprechen, auch zu sanktionieren. Also Ole.
Ja, also ja, natürlich. Also das ist ja gar nicht das, was man sagt, dass die jetzt bewusst da rein eingreifen, um es kaputt zu machen. Das, was sicherlich einige denken. Das ist aber letztendlich auch das, was man so unter Fingerspitzengefühl so erwähnen kann. Weil die Frage ist ja, natürlich kümmern sie sich um die Umsetzung des Regelwerks und um Sicherheit etc. Aber die Frage ist es hier zwingend erforderlich? Also ist das Vergehen so groß, dass man hier eine Strafe aussprechen muss? Oder ist es eben nur so, dass man sie aussprechen kann? So. Und ich glaube eher, dass es kann ist, weil ja letztendlich nichts passiert ist, ja. Und Lewis Hamilton sich ja tatsächlich auch so ein bisschen, natürlich, er ist Rennfahrer, er will natürlich in die Lücke da reinstechen, das ist auch logisch, will ich auch machen. Aber er bringt sich ja auch noch bewusst so ein bisschen in diese Situation. Er hätte ja auch ein bisschen früher vom Gas gehen können, also die Situation selber entschärfen können. Ob jetzt Vettel da zum Beispiel bewusst rübergefahren ist oder ob das einfach irgendwie Instinkt war oder einfach die normale Linie, die irgendwie dann danach logisch war, um wieder auf die Ideallinie zu kommen. Das ist eben so ein bisschen die Frage. Das vermischt sich alles so ein bisschen. Mhm. Und deswegen ist natürlich die Frage, wie gesagt, muss man diese Strafe wirklich, also muss man sie wirklich geben? Oder kann man nicht sagen, okay, das war jetzt irgendwie so ein Zwischenfall, es ist überhaupt nichts passiert, das Rennen geht noch, was weiß ich wie lange, es hat keiner dadurch einen Schaden gehabt, wir lassen das jetzt einfach mal laufen, dann haben wir auch hier noch ein besseres Rennen. So. Und das ist, glaube ich, letztendlich das. Er lässt ihm natürlich dann so natürlich keinen Platz, das ist schon richtig. Das ist übrigens auch der Unterschied zu dem Clip aus Monaco 2016, der mir immer wieder in die Timeline gespielt wurde, das Duell Hamilton gegen Ricciardo, wo Hamilton in der Hafenschikane so über den ersten Rechtsbogen da so ein bisschen abkürzt. Ja? Dadurch ist er natürlich ein bisschen langsamer. Ricciardo will das ausnutzen, rechts vorbei. Und dann sieht es so ein bisschen so aus, als würde Hamilton ihn abdrängen. Aber der Unterschied hier ist, er lässt ihm halt eine Wagenbreite Platz. Also er lässt ihm generell Platz und er hat das Auto schon wieder sicher unter Kontrolle. Das ist übrigens der Unterschied. Ja? So, das wird dann immer rausgeholt, dass das, da gab es ja keine Strafe. Hamilton wird hier nie bestraft, etc. Und das ist letztendlich so ein bisschen, was dahinter steckt. Das werden wir ja nie genau herausfinden, weil die Frage ist ja, als Vettel dann das Auto wieder unter Kontrolle hat, ist er dann ganz bewusst rechts rübergefahren, um Lewis Hamilton die Tür zuzumachen? Oder war das eben einfach nur ein Teil, also ein logischer, physikalischer Vorgang? Und da bin ich mir eben nicht sicher, weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, selbst als er wieder auf der Strecke war, musste er eben, das ist wahrscheinlich der Lenkeinschlag, den du meinst, das Auto da nochmal korrigieren, weil er wieder Gas geben musste. Und dadurch ist er natürlich weiter rechts rübergekommen. Also es ist sehr, 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 sehr knifflig. Und deswegen ist es wie bei einer Handelfmeterentscheidung im Fußball, wo es auch so eine Grauzone ist. Kann man das jetzt machen oder kann man das nicht machen? Das ist hier eben auch der Fall. Und das ist, glaube ich, insgesamt ein bisschen unglücklich gelaufen. Klar, vom Regelwerk würde man sagen, ja, okay, das ist eine Strafe wert, so, wenn man das 1:1 umsetzt. Aber vom Gefühl und vom Fingerspitzengefühl kann man eben auch sagen, wir lassen das jetzt hier mal, weil das eben zwei Leute sind, die hier um den Sieg fahren. Und das ist, glaube ich, so eher das, worum es den meisten Leuten geht.
Wir machen mal eine kurze Pause, gucken uns die Szene nochmal an und diskutieren dann gleich weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de.
Weserfunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Kaderanalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Sehr unterschiedliche Meinungen gerade im Off. Wahrscheinlich hätten wir das alles aufnehmen sollen. Haben wir aber nicht. Aber wir diskutieren jetzt einfach mal weiter. Christian, wir haben uns die Szene jetzt mehrmals angeguckt, aus der Onboard von Sebastian Vettel, aus der Onboard von Lewis Hamilton und sind eigentlich dabei verblieben, dass du und Ole einer Meinung seid und ich der Einzige bin, der hier entgegen eurer Meinung ist. Und das Thema Absicht ist ja das große Thema eigentlich. Also man sieht ja, wie es ist und man kann darüber diskutieren, wie das Lenkrad gehandhabt wird von Sebastian Vettel, wie er das Lenkrad aufmacht, um wieder nach rechts zu rutschen, ob er denn wie er rutscht, das kann natürlich nur Sebastian Vettel wirklich selber beurteilen. Und nein, ich habe noch in keinem scheiß Formelauto gesessen, Freunde. Ja, ich sehe es einfach so, wie ich es sehe in dem Fall. Und dafür muss ich auch kein Formelauto gefahren sein, um das zu sehen. Also das mal an dieser Stelle, falls da die Kritik kommt. Aber das Thema Absicht ist, glaube ich, das ganz wichtige Thema. Und der Blick in den Seitenspiegel, Christian, war es also keine Absicht, deiner Meinung nach?
Nein, meiner Meinung nach war das keine Absicht. Man sieht, und ich habe die Sequenz nebenher, ich schiebe die gerade vor und zurück, er korrigiert, also er fährt über den Randstein, auf dem Randstein, das sieht man, finde ich, relativ gut, wird sein Heck nochmal unruhig, das korrigiert er, soweit, du hast ja auf diesen Artikel von John Referenz genommen, soweit gehe ich damit auch d'accord. Er zieht dann im ersten Moment den Lenkeinschlag so ein bisschen nach links, weil klar, das Auto ist in der Schnappbewegung links, rechts und er stabilisiert das mit dem Lenkrad so ein bisschen. Wo ich dir recht gebe, Kevin, ist, mutmaßlich hätte man noch ein bisschen stärker nach links ziehen können und irgendwie hätte man es vielleicht hinbekommen, den Platz für einen Hamilton freizuhalten hier auf der rechten Seite. Das wäre vielleicht gegangen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das der Sebastian Vettel selbst gesagt hat oder ob das der Marc in meinem Telefonat mit ihm heute Morgen war. Wenn du halt ein Auto, das aus einer unrunden, heckschwänzligen Position rauskommt,
stark
korrigierst.
Lass uns Marc doch selber hören dabei. Das okay. Habe ich hier vorbereitet.
Du kommst über die Wiese. Auf der Wiese musst du froh sein, wenn du das Auto irgendwie halten kannst, stabil halten kannst. Und wenn du dann wieder auf die Strecke kommst, musst du aufpassen, weil du hast noch dreckige Reifen. Du kannst also nicht irgendwie einen Haken schlagen, sonst drehst du dich und dann hätte es eine Kollision gegeben. Also jede andere Reaktion von Vettel hätte zu einer Kollision geführt, weil wenn er gebremst hätte, wäre er in den Hamilton reingerutscht. Und wenn er einen Haken geschlagen hätte, hätte er sich möglicherweise gedreht. Also er hat alles richtig gemacht. Es gab keinen Grund für mich für eine Strafe.
Genau, und dieser Haken, von dem Marc da spricht, das wäre das Einzige gewesen, wie er sozusagen Hamilton die Tür offen lassen hätte können. Und ich glaube, das geht instinktiv nicht in diesem. Also jeder, der mal Kart gefahren ist oder auch Auto ein bisschen sportlicher und das Heck mal ein bisschen rutschen lässt, weiß, dass du, wenn du so in so eine Pendelbewegung kommst, versuchst am Lenkrad möglichst ruhig zu werden, wenn du den ersten Pendel mal korrigiert hast, bis das Auto einfach wieder stabil ist. Und ich glaube, das ist genau das, was Sebastian Vettel hier tut. An die Absicht glaube ich auch deswegen nicht, weil seine Kopfbewegung nach rechts, die es gibt, also in den Rückspiegel, die will ich gar nicht abstreiten. Aber die passiert erst zu dem Zeitpunkt, wo sein rechtes Vorderrad schon fast die weiße Linie außen berührt. Das heißt, da war er ja schon ohnehin so weit rechts nach außen getragen. Jetzt kann man sagen, er hätte dann sofort nach links wieder ziehen müssen, Platz machen, sozusagen aufmachen die Tür. Dann wäre er aber kein Rennfahrer. Also ich sehe die Absicht nicht, den Fehler natürlich schon, das haben wir auch vorher schon gesagt. Er wurde dafür bestraft, meiner Meinung nach immer noch hart. Aber man kann schon nachvollziehen, das Absicht glaube ich nicht.
Zumal man natürlich auch sagen könnte, er guckt in den Rückspiegel, um zu gucken, wo Hamilton ist, damit er ihm eben nicht ins Auto fährt.
Aber er hat ja gesagt, er hat ihn nicht gesehen übrigens, ne?
Ja,
was gut, ja auch eine klare Lüge ist.
Ja, also er hat ihn wahrscheinlich die ganze Zeit gesehen, so, aber ich weiß ja nicht, wie die Intention dahinter war, zu sagen, er hat ihn nicht gesehen. Also, weil Hamilton kommt dann natürlich, Hamilton will natürlich die Chance nutzen, lässt sich natürlich auch bewusst irgendwie weiter raustragen, beschleunigt stärker aus der Kurve raus, etc., um da vorbeizukommen. So, er sucht ja die Lücke auch in gewisser Weise. Und das geht ja alles so unglaublich schnell. Ich glaube halt, also ich glaube auch nicht, dass das Absicht war, dass er mit ihm wie mit Absicht die Tür da zugestoßen hat. Ich glaube, wenn irgendein anderer Fahrer, wenn er genau diese Situation erlebt hätte, zum Beispiel Hamilton, die wäre exakt genauso ausgegangen.
Ja, dann werden natürlich die sagen, ja, aber Hamilton würde nicht bestraft werden. Ja, das ist ja auch das, was viele den Stewards auch anheften.
Er wird nie bestraft. Zum Beispiel 2008, als er die Schikane in Spa abgekürzt hat, da wurde er nicht bestraft. Nein. Hamilton wird nie bestraft.
Ich glaube, eins ist noch ganz wichtig, wenn wir jetzt diese Einzelbildanalyse sozusagen abschließen. Wir scrollen uns das hier ganz gemütlich Bild für Bild nach vorne, ja, und analysieren so 2 Sekunden in 10 Minuten ungefähr. Wenn du da im Cockpit sitzt, das geht so schnell. Ich glaube gar nicht, dass du die Zeit hast, zu viel drüber nachzudenken. Da bist du erstmal nur instinktgesteuert in dem Moment. Und erst ab dem Moment, wo er in den Rückspiegel schaut, da ist die ganze Chose ja schon wieder vorbei, ab da, glaube ich, ist der Instinkt wieder aus und der Verstand wieder an. So würde ich das beurteilen.
Wäre es klüger gewesen, wenn Sebastian Vettel, auch wenn es wenn es nicht typisch eines Rennfahrers gewesen wäre, Lewis Hamilton vorbeizulassen, um ihn dann vielleicht nochmal anzugreifen, um so einer Strafe zu entkommen, weil er eigentlich, also jeder zu dem Zeitpunkt wusste, sobald das dann in die Verhandlung geht, dass das auch bestraft wird. Also ich glaube, keiner, also nicht, naja, oder seid ihr davon ausgegangen?
Nein, dazu müsste er natürlich aber erstmal denken, dass er was falsch gemacht hat, beziehungsweise das sehen. Ja, und ich sehe... Ich muss mich kurz aufregen. Ich sehe hier schon wieder diesen Monaco-Zwischenfall. Und dann auch dieses Hamilton-Ding in Hockenheim, wo er durchs Gras fährt vor der Boxeneinfahrt. Da war überhaupt gar kein Auto hinter ihm, Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Entschuldigung. Aber dieses lächerliche Hamilton kriegt eine Strafe und das ist ja alles für Mercedes und alles für Hamilton. Ja, dann soll der Vettel doch nicht den Fehler machen. Dann soll er sich doch nicht ständig drehen, weil er es nicht hinkriegt. Meine Fresse.
So. Ja, also ich glaube, dieses hier, Fan hier, Fan da, das muss man echt ein bisschen gelassener sehen. Weil ganz egal, wie das ausgeht, die eine Seite schreit halt immer. Und normalerweise, früher hieß es ja, das ist noch gar nicht so lange her, dass das F in FIA steht für Ferrari. Ja. Ist es dann mal andersrum, dann ist es halt Anti-Mercedes. Das ist ja genau das Gleiche wie bei den User-Kommentaren und Leserbriefen, die ich so kriege.
Ja, natürlich.
Da liegt mir auf der einen Seite immer Bradley Lord von Mercedes, der Pressesprecher, im Ohr, der meinte, wir machen so Stimmung anti-Mercedes. Ich sage ihm dann immer, du, meine Leser sehen das ganz anders. Die meinen immer, wir schreiben pro Mercedes. Früher bei Montoya gegen Schumacher genau das Gleiche. Am Samstag warst du der Montoya-Fan und das hat man ja immer schon gelesen in den Nimmervollschen Artikeln. Am Sonntag war es ja klar, der Nimmervoll, der ist ja pro Schumacher. Also da gehen halt Emotionen einfach ein bisschen hoch, glaube ich. Das sollte man echt nicht überbewerten.
Nein, aber es ist natürlich so ein bisschen sinnbildlich, dass da einfach nicht irgendwie mal eine Sekunde drüber gedacht wird, sondern halt immer irgendwas rausgeholt wird, was komplett ein anderer Zusammenhang ist. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, irgendjemand ist irgendwo eingebrochen. Und da, warum kriegt er nicht die gleiche Strafe dafür, wie jemand, der jemanden umgebracht hat oder sowas? Komplett andere Sache.
Es ist doch, wenn ich mal eine Minute kurz philosophisch werden darf, Kevin, ja. Es ist doch genau der gleiche Reflex, der bei dieser, es heißt immer Spaltung der Gesellschaft passiert, in Deutschland mit der AfD, bei uns mit der FPÖ. Die Linken, ich nehme jetzt mal der Einfachheit halber die Begriffe links und rechts, ja. Ganz egal, wer wen oder was das Streitthema ist, da geht's gar nicht mehr drum, dass man das vernünftig beurteilt. Es ist von vornherein klar, dass der Hamilton-Fan die Hamilton-Position verteidigt und der Vettel-Fan die Vettel-Position. Selbst wenn der Gründe sehen würde, dass er eigentlich Unrecht hat, ist scheißegal. Das wird bis zum bitteren Ende wird das verteidigt und argumentiert. Und das ist hier halt auf einem wesentlich unbedeutenderen Niveau natürlich, aber genau das Gleiche. Also man wird keinen einzigen Vettel-Fan von was anderem überzeugen und keinen einzigen Hamilton-Fan auch nicht.
Hören wir das mal. Ist ja genau das Kritische an diesen Diskussionen immer. Das ist ja absolut, im Fußball ja. Genauso. Das ist ja das, was ich so traurig finde, dass es da einfach kein Niveau mehr gibt. Jetzt habe ich in der Gruppe irgendwie gesehen, da wurde diese Äußerung von Nico Rosberg hingetan, dass Nico Rosberg sagt ja in seinem YouTube-Video, dass Vettel völlig zu Recht die Strafe bekommen hat und dass das alles so richtig war. Und das kann man natürlich auch so sehen, aber er wird dann natürlich gleich wieder angefeindet auf so einem niedrigen Niveau. Und das ist einfach, also, sorry, das ist einfach so ein mittlerweile gesellschaftliches und Diskussions... Ich will gar nicht das Wort Niveau benutzen, weil das ist gar kein Niveau. Das ist Sandkasten eigentlich.
Naja, man weiß aber auch, YouTube-Kommentare und Facebook-Kommentare ist natürlich auch das Moloch der Gesellschaft teilweise.
Ja, oder Telegram-Gruppen.
Also das ist schon hart. Aber
man muss dazu eine Verteidigung jetzt noch sozusagen bitte. Für die breite Masse. Man muss dazu auch sagen, dass die Lautesten nicht die meisten sind.
Ja, natürlich.
Die meisten sind halt einfach ruhig, deswegen nimmt man sie nicht wahr. Aber es gibt halt immer die Radau-Brüder, die werden auch immer mehr, die nimmt man halt wahr.
Ja. Jetzt möchte ich aber noch, also trotzdem auch in gewisser Weise eine Lanze für diese Menschen brechen, ist, dass sie ja trotzdem Fan von diesem Sport sind und trotzdem so emotional involviert sind, dass sie sich dazu hinreißen lassen, also ne, das soll jetzt natürlich kein Freispruch dafür sein, aber sich so emotional zu zeigen, dass sie eben auch, Beleidigung benutzen oder wie auch immer. Ne? Aber es sind Emotionen.
Und das ist ja auch super, weil ohne diese Leute hätten wir ja diese ganzen Diskussionen nicht.
Richtig, da. Richtig.
Und es macht ja auch Spaß, darüber zu diskutieren.
Ja, natürlich.
Es gibt halt nur die Grenze, wo es dann teilweise ein bisschen wehtut, wo es beleidigend wird und so, und die sollte man halt nicht überschreiten.
Genau.
Das ist ja auch ein emotionales Thema. Also allen voran Sebastian Vettel, der war ja außer sich. Ich dachte, ich hätte es geil gefunden, wenn er nicht zur Siegerehrung gegangen wäre.
Ich auch.
Also das wäre richtig geil gewesen. Man muss es sowieso sagen, das Rennen nach dem Rennen war eigentlich noch viel geiler.
Lass uns da nochmal gleich drüber sprechen, ja. Über die Reaktion von Sebastian Vettel. Aber ich würde gerne noch einen Satz von Marc Surer zum Thema Vergleiche mit reinbringen. Können wir mal rein.
Wenn wir uns zurückerinnern in Monaco, als Bottas von Verstappen abgedrängt wurde, dann musste anschließend den Reifen wechseln und dann, klar, dann hat es einen Grund für eine Strafe gegeben. Aber hier gab es nichts, es gab keine Beschädigung, keine kaputten Spoiler, nichts. Und somit für mich völlig unsinnig, da eine Strafe auszusprechen.
Genau, denn da haben wir auch wieder so einen Vergleich, wo man auch sagen muss, Marc Surer, auch da passt der Vergleich natürlich nicht. Ne? Wir reden hier nicht über eine Boxengassen.
Ist halt was anderes.
Ja, da kann man und eine Schikane. Aber ich sehe den Punkt natürlich. Ne? Aber da ist natürlich der Punkt.
Selbst das war ja aber eigentlich zu übertrieben.
Ja, Teil. Genau. Um das so ein Stück weit auch einzufangen wieder. Auch die Diskussion jetzt, und ich glaube, das gehört auch dazu, dass man dann so ein bisschen ins Überlegen kommt. So eindeutig, wie ich noch im ersten Take gesagt habe, dass man Sebastian Vettel, dass die Strafe gerechtfertigt ist, würde ich jetzt ein Stück weit relativieren tatsächlich. Und ich finde, das gehört sich dann auch so, auch nach dem, was ihr gesagt habt, da darauf einzugehen und zu sagen, mehr in die Richtung zu gehen, die du, Ole, gesagt hast, eine Kann-Entscheidung. Es ist sicherlich eine schwierige Entscheidung gewesen. Die Stewards haben auch sehr lange gebraucht, muss man sagen, verhältnismäßig lange gebraucht, um sich da zu entscheiden. Zu Recht ja auch. Es ging tatsächlich um den Sieg und es ging um wichtige Punkte. Und die Emotionen sind hochgekocht, ne? Und auch bei uns, auch in unserer Telegram-Gruppe, in unserer Facebook-Gruppe. Also viel wurde diskutiert und viel wurde sich aufgeregt darüber auch, was man tun kann. Haben wir hier auch oft schon im Podcast drüber gesprochen. Werden wir sicherlich gleich auch noch machen. Aber diese Emotionen, die daraus entstanden sind und auch wenn man dann in diesen Reflexionsprozess kommt, wie ich jetzt auch gerade und sehen kann, okay, es gibt da einen Punkt, wo man sagen kann, so eindeutig ist es nicht, wie ich das selber auch sehe. Ich tendiere zwar immer noch mehr dazu, dass die Strafe gerechtfertigt ist, würde aber diese Schärfe, die ich im ersten Take genommen habe, da ein bisschen rausnehmen. Also vielen Dank an euch beide auch. Dass ihr da
die Schärfe bringst du doch rein. Du sitzt hier, hast drei Weizenbier in Tuss und bist schön locker.
Ich glaube übrigens, Kevin, das passt gerade ganz gut, wenn ich da noch was dazu sagen darf. Eine der ausgewogensten und klügsten und besonnensten Reaktionen gestern hat Toto Wolff abgegeben, weil der hat seine Meinung schon gesagt, dass die Strafe seiner Meinung nach okay war. Er hat direkt aber auch eingeräumt, dass du quasi als Steward eigentlich nur verlieren kannst bei so einer Entscheidung, weil sie immer kontrovers ist. Okay. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, nicht weil wir jetzt einfach Frieden machen müssen am Ende aller RTL, Hauptsache wir gehen irgendwie glücklich raus.
RTL hat das ja witzigerweise, die haben ja Sebastian Vettel kritisiert.
Ja, aber
das ist ja eigentlich viel absurder.
So, und da möchte ich gerne jetzt einsteigen. Sebastian Vettels Reaktion nach dem Rennen. Ich fange jetzt einfach mit meiner Meinung dazu an, weil da, finde ich, hat Sebastian Vettel tatsächlich, er ist aus der für mich verständlichen Emotionalität, die ich mitgegangen bin, hin zu Peinlichkeit übergegangen, meiner Meinung nach. Dass er sich am Boxenfunk aufregt, finde ich gut. Dass er das so deutlich sagt auch, was er denkt, was er fühlt, finde ich gut. Dass er nicht zum Interview geht, finde ich gut. Dass er einfach erstmal rausgeht, in seine Hospitality geht, sich ein bisschen rausziehen will. Was er dann mit diesen Pylonen gemacht hat, das kann man unterhaltsam finden und lustig finden. Aber da, finde ich, hat er dann da wiederum ist es peinlich geworden. Da fand ich dann diesen kleinen Post vom Kicker, die natürlich mit der Formel 1 jetzt nicht so viel am Hut haben, aber dass er trotzig diese Platzmarkierung getauscht hat. Hamilton, vor Hamiltons Auto die 2 gestellt hat, auch noch so leicht diesen Flügel touchiert hat. Also auch so ein schönes Bild gewesen. Und dann vor seinem Auto, was da gar nicht stand, weil er ja auch an der Waage vorbeigefahren ist und so weiter und so fort, dann die 1 gestellt hat. Dann geht er hoch, gibt erst Charles Leclerc die Hand, da gibt er der Mercedes-Frau die Hand und dann sagt er zu Lewis Hamilton, ich glaube nicht mal Congratulations oder so, sondern wo sollte ich hin? Ne? Also das Erste, was er macht, ist erstmal dahin zu gehen und sagen, ja, wo sollte ich hin? Was soll Hamilton da auch zu sagen in dem Moment? Also Sebastian Vettel, das ist eine Gratwanderung gewesen, wie ich finde, Ole, zwischen dem, was man nachvollziehen kann und das, was für meine Begriffe dann wieder so ein Stück weit peinlich war. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, also, man kann das als peinlich sehen. Vielleicht ist es auch, es ist natürlich übertrieben so, es ist ein bisschen albern. Aber selbst das kann ich irgendwie noch verstehen. wenn du so unter Adrenalin und so stehst und so im Rage-Modus bist quasi, dass du dann noch dahin gehst und sagst, so, jetzt stehe ich es aber um, weil ich habe hier gewonnen. So, weil das natürlich auch, das muss man natürlich sagen, Ferrari hat ja dieses Rennen gewonnen. Mercedes war ja dieses Wochenende jetzt auch nicht wirklich dabei. Das ist ja die Randnotiz, so, die viele vergessen. Das ist ja das, was unterm Strich bleibt. Ist ja gut, jetzt ist Hamilton, hat auf Papier dieses Rennen gewonnen, so, aber auf der Strecke hat Ferrari dieses Rennen gewonnen und auch im Qualifying, und Hamilton hatte da keine Chance, so, oder keine große Chance. So, und da bist du natürlich dann irgendwie doppelt sauer, zum einen wegen der Entscheidung, zum einen, weil du ja eigentlich aus deiner Warte und Ferraris Warte nichts falsch gemacht hast, so übers Wochenende, so. Und dann gehst du halt dahin und stellst es um. Und man muss halt also sagen, es war sehr, sehr unterhaltsam. Ja, also, war schon, die Leute haben es ja auch vor Ort ziemlich abgefeiert. Ich fand noch, es hat mich ein bisschen an Wrestling erinnert. Also muss man sagen, ist auch besser als die WWE aktuell, für alle, die es gucken. Ich fand auch diese Promo auf dem, ich sage mal Promo auf dem Podest noch geil, wo Hamilton und Vettel sich gegenüberstehen. Erstmal noch drüber diskutieren mit Martin Brundle, der da gar nicht weiß, was er da soll. Ich hätte es persönlich noch ein bisschen geiler gefunden und noch ein bisschen, wäre das größere Statement gewesen, wenn er einfach der Siegerehrung und den Interviews ferngeblieben wäre. Klar, das wäre gegen die Regeln gewesen, er hätte wahrscheinlich noch eine Strafe bekommen, vielleicht wäre er disqualifiziert worden, aber das wäre ein Statement gewesen und das wäre ein Bild gewesen, was nochmal mehr, glaube ich, Leute zum Nachdenken, auch vielleicht bei der FIA, gebracht hätte. So ist es natürlich so, er steht dann quasi sein Mann, setzt aber dann nochmal ein Zeichen. Und ich finde das in gewisser Weise auch okay. Und er ist ja da natürlich völlig außer sich, dass er da auch nicht zum da vorne hinfährt, sondern das Auto hinten abstellt und dann auch, dass er dann durch die Mercedes-Box geht, auch großartig, muss man sagen. Aber ja, ich kann es in der Summe schon gut nachvollziehen.
Interessant ja auch, Christian, dass es diese Regeln ja wahrscheinlich sogar gibt, ne? Also wenn du nicht zur Siegerehrung gehst, dass du dann erstmal bestraft wirst, gibt's auch nur eine
Das Formel ist natürlich 1. auch albern, wenn man mal ganz ehrlich. Vor allen Dingen, es gibt ja auch die Regel, dass du zu den Interviews musst. Das mit dem Podium kann ich ja noch gerade so verstehen. Aber dass du zu diesen Interviews musst.
Was halt schwierig war in dem Moment, fand ich, dass natürlich die Reaktion von Sebastian Vettel dafür gesorgt hat, dass die Fans Lewis Hamilton ausgebuht haben, was in dem Fall völlig übertrieben war, Christian.
Ja, finde ich auch. Und deswegen fand ich die Reaktion von Vettel auch einigermaßen okay oder zumindest nachvollziehbar. Es stimmt, diese Geschichte mit diesem Pylon da, sagen wir mal, so groß Demut ausgestrahlt hat er damit nicht. aber er ist ja auch zu Lewis Hamilton hin, hat die Fans aufgefordert, sie mögen das Buhen aufhören. Also zwischen den beiden, das fand ich beeindruckend, hat man gestern sehr, sehr viel Respekt gesehen. Auch total. Auch nach diesem ganzen Kontroversen. Und ich glaube ja auch, leider hat das niemand gefragt und wir hatten auch nicht die Gelegenheit mehr, seit er ihn da auf das anzusprechen. Ole hat gerade schon gesagt, was wollte der eigentlich in der Mercedes-Box? Also ich glaube tatsächlich, dass er vorhatte, irgendwie zu Lewis oder Toto zu gehen, die da aber schon nicht mehr da waren, und denen zu sagen, hört mal Jungs, das ist jetzt nicht gegen euch gerichtet, aber das war scheiße von den Kommissaren sozusagen.
Ich glaube, dass es der kürzeste Weg war, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich, tatsächlich.
Der kam doch da irgendwie raus und das ist doch, also vielleicht, ja irgendwie sah es lustig aus. Übrigens auch die rote Kappe von Niki Lauda war wieder da. Ja. Vielleicht wollte er einfach nur kurz an der Kappe vorbeilaufen.
Das kann natürlich sein. Aber es war wahrscheinlich tatsächlich der kürzeste Weg, weil das natürlich die erste Box direkt daneben ist.
Genau.
Und vielleicht wollte er sich dann nicht irgendwie noch von den Ferrari-Mechanikern aufhalten lassen, die ihm dann noch irgendwas zuwerfen oder so. Das kann natürlich sehr gut sein. Und ist dann einfach durch die Mercedes-Box gegangen, weil er einfach auch keinen Bock auf den Bums hatte. Sondern er wollte da einfach hin und dann so.
Ich glaube, weswegen das für mich so peinlich rüberkam mit diesem Pylon, war, er war quasi schon auf dem Weg rein in dieses Häuschen. Dann hat er nochmal kurz geguckt und dann ist er da so trotzig hingestapft. So, das ist unterhaltsam und so, aber.
Ja. Aber das wollen wir doch sehen, Leute. Jetzt mal ganz ernsthaft. Auch wenn das Alben ist. Aber es wird, das ist doch wieder das Ding. Es wird doch immer gesagt, wir brauchen mehr Typen in der Formel 1. Wir haben keine Typen mehr. Das ist alles nur so ein, das sind alles nur so Medienleute, die einfach irgendwelche Phrasen runterdrischen, à la irgendwie Lance Stroll oder Stoffel van Dorn, so. Und dann passiert wieder irgendwas und dann wird auch wieder gemeckert darüber. Dann ist es wieder zu viel. Und,
nee, also, pass auf, genau damit wurde ich gestern auch konfrontiert bei Twitter, völlig zu Recht auch, wie ich finde, weil auch da natürlich eine gewisse Bigotterie auch bei mir zu suchen ist, aber in diesem Moment sage ich habe gerne Typen in der Formel 1 und auf der Strecke bitte auch und in Interviews auch. Aber es gibt dann wiederum Momente, wo ich finde, dann ist es nur kindisch. Und das, was da passiert ist, hatte nichts mit Typen zu tun. Das war der patzige, trotzige Sebastian Vettel, der da hingegangen ist und dass er nicht noch geweint hat, als er die beiden Dinger gedreht hat, weil der Mitschüler vom Lehrer die Strafe nicht bekommen hat und damit die Eins bekommen hat, dann die Pylonen umzustellen, weil ich hab's aber hier gewonnen. Das ist dann wiederum halt einfach nur kindisch. Das hat nichts mit Ecken zu tun, das hat nichts mit Kanten zu tun. Das ist einfach Sebastian Vettel, wie er lebt und lebt. Das sind die Emotionen von Sebastian Vettel. Das ist gut so, wenn er das für sich gut findet. Ich muss es in dem Moment nicht gut heißen, aber ich habe gerne Typen, wie gesagt, ich fand es gut, wie er am Boxenfunk reagiert hat. Ich fand es gut, dass er nicht zu den Interviews mit Martin Brundle gegangen ist. Wäre ja auch nicht gegangen, obwohl Martin Brundle ihn ja sogar gelobt hat, danach offensichtlich sehr bei Sky UK im Rennen. Und wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad finde ich das alles fein, das ist alles super, aber da finde ich, hat er es dann irgendwie, da wurde es dann lächerlich.
Ja, klar, aber es ist natürlich, das ist das Bild halt, was bleibt. Das guckst du dir in 20 Jahren.
Ja, das ist so.
Und unser treuer Hörer Marvin Kleppel sagt ja immer wieder, dass den Leuten gar nicht bewusst ist, dass hier zwei ganz große Legenden gegeneinander fahren. Das wird erst in 15 Jahren den Leuten bewusst werden. Und da ist auch was dran, weil das realisiert gar nicht so richtig jemand. Aber das ist natürlich, wenn es dann in 15 Jahren die Netflix-Doku gibt und vielleicht, na, dann nicht mehr moderiert von David Letterman wahrscheinlich, aber dann sitzen die beiden da und reden darüber. Und dann wird natürlich dieses Bild auch gezeigt werden. Es ist einfach, natürlich, also ich fand es auch, wenn man es jetzt objektiv betrachtet, ist es albern. So, das ist halt Sandkasten. Aber es ist auch sehr unterhaltsam.
Ja, und was man vielleicht noch reinwerfen muss, ich glaube, jeder von uns kennt das in verschiedenen Situationen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn du irgendwie richtig üblen, aufgehitzten Zoff mit deiner Freundin hast zum Beispiel oder so, ja, dass dir da mal Dinge rausrutschen, wo du im Nachhinein dann sagst, ey, tut mir leid, und zwei Monate später lachst du dann drüber. Ich glaube, genauso was ist das. Wenn du in Rage bist, triffst du halt einfach keine rationalen Entscheidungen, weil Kevin, das stimmt, das hat natürlich so ein bisschen wie das beleidigte Kind angemutet oder so wie der Tennisspieler, der Rafael Nadal die Flaschen umwirft. Ja, das ist auch so eine ähnliche Reaktion.
Ja, stimmt.
Das war jetzt auch nicht menschliche Größe. Ja, aber du bist halt nicht immer nur rational.
Aber ne, nochmal, um das auch wirklich zu unterstreichen, das, gerne Ecken und Kanten in der Formel 1. Ja? Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass uns das immer lieber ist als alles lieb und alles klar. Wir werden jetzt eine kurze Pause machen.
Kurz. Ja. Nico Rosberg hat übrigens gesagt, das Nummerntauschen war respektlos und unwürdig. Da fällt mir dann Austin 2015 wieder ein. Mit der Kappe von Lewis.
Das war auch respektlos und unwürdig.
Ja, ist auch eine sehr ähnliche, vielleicht sagt er das halt auch deshalb. So, finde ich ganz interessant, weil so sehe ich das jetzt nicht unbedingt, aber ist halt eine sehr starke Meinung, die Nico hier vertritt.
Ja, soll er
als
machen.
Als einziger.
Ja, aber
ist auch gut.
Vielleicht ist es aber auch, vielleicht muss man Nico Rosberg, und ihr kennt mich ja als großen Nico Rosberg-Fanboy.
Das ist richtig, das ist der große Nico Rosberg-Fanboy.
Podcast. Dass vielleicht Nico Rosberg einfach nicht die Meinung vertritt, die die Mehrheit vertritt. Und dann können sich Damon Hill, Johnny Herbert, Nigel Mansell alle in das Boot setzen, was in der Öffentlichkeit gut ankommt, um alle schön auf dieser Welle zu schwimmen. Vielleicht sagt das einfach nur, um kontrovers zu sein. Ich glaube es in dem Moment nicht tatsächlich, weil eigentlich
sagt
ist es umgekehrt.
Nicht, um kontrovers zu sein. Das
so,
ist ja,
und wenn
ja.
das seine Meinung ist, dann ist das seine Meinung. Wir müssen doch jetzt nicht alle auf den Zug aufspringen, sagen, nur weil uns das jetzt gerade so passt, es müssen jetzt alle sagen, ja, aber Vettel hat alles richtig gemacht, sondern das ist doch okay. Es ist okay, wenn Leute eben auch sagen, das war nicht okay. So.
Das ist ja genau der Punkt. Hier ist heute der philosophische Podcast. Das ist ja heute in der heutigen Zeit halt nicht mehr okay. Also gefühlt. Man darf ja nur quasi die Meinung haben, die alle haben, und das kommt natürlich dann immer sehr gut an.
Ja. So. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann versuchen wir mal ein bisschen die sportliche Analyse zu finden, warum das bei Mercedes so ein bisschen schwierig war an diesem Wochenende, warum das bei Ferrari so gut funktioniert hat. Schauen ins Mittelfeld, da war nämlich auch einiges los. Fahrer des Wochenendes werden wir küren und natürlich wird der Pokal bewertet. Großartig, sage ich euch, was noch hier ansteht. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drechsler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
91 Sekunden Sportbusiness kompakt. Mit Professor Dr. Gerhard Nowak.
Sehr wertvoll.
Jeden Mittwoch neu im Sportplatz. Auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und der Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Von dem Versuch jetzt mal von der Emotionalität hin zu einer sportlichen Analyse zu kommen und ja, darüber zu sprechen, was an diesem Wochenende passiert ist. Viele Teams bisschen enttäuscht gewesen, andere Teams sehr überzeugt und die natürlich auch die Wette zwischen Christian und mir spannender gemacht haben. Da kommen wir dann gleich noch zu. Aber wir bleiben noch mal ganz kurz beim Kampf um die Spitze Mercedes gegen Ferrari. Christian, deiner Meinung nach, wie viel Anteil an der Schwäche von Mercedes und in dem Fall natürlich auch Lewis Hamilton, weil Terry Bottas hat wirklich ein Wochenende erwischt, dass er wirklich zum Vergessen war und das Rennen gestern auch nicht viel besser. Dieser Unfall von Hamilton am Freitag, dass er da viel Zeit verloren hat, um auch wichtige Daten zu sammeln, was die Reifen angeht, was das Auto angeht, dass das dann doch, also dass dieses freie Training gerade für Mercedes doch viel, viel wichtiger ist, als viele vielleicht denken?
Ja, sagen wir so, geholfen hat es nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir das überbewerten müssen, weil es gab danach noch das dritte freie Training. Bottas hat Daten gesammelt. Mercedes ist jetzt auch ein super erfahrenes Team. Lewis Hamilton ist kein Rookie mehr. Also ich glaube nicht, dass das wirklich elementar spürbar war. Aber dass es nicht hilft, so in den Flow reinzukommen, einen Rhythmus zu finden, gerade auf einer Strecke wie Montreal. Vielleicht hast du auch ein bisschen Respekt vor der Stelle dann, weil da schon einmal was passiert ist, wo du dann halt im Qualifying nicht mehr ganz durchdrückst. Das mag alles sein, aber ich glaube, es war nicht kriegsentscheidend.
Aber Ferrari, Ole, ne? Also was die rausgeholt haben an diesem Wochenende, trotz dessen, dass Mercedes ein Motorenupdate gebracht hat, war Ferrari immer auf der Höhe, war immer schnell. Leclerc und Vettel, also Vettel dann auf 2, Leclerc auf 3, auch in der Startaufstellung waren beide gut dabei. Vettel auf Pole, Leclerc auf 3, Bottas weit hinter sich gelassen. Also da muss man sagen, kann man nur hoffen, dass es kein Strohfeuer war von Ferrari.
Ja, ja, also das macht für den restlichen Verlauf der Saison noch sehr viel Hoffnung gerade, weil das natürlich, du hast gesagt, neues Motoren-Update bei Mercedes, aber wenn man sich natürlich die Split-Sector-Times anguckt, dann war Ferrari eben auf den Geraden immer besser, immer schneller, zeitlich gesehen natürlich auch dann von der Geschwindigkeit höchstwahrscheinlich. Und das ist dann doch schon sehr bemerkenswert. Das zeigt natürlich auch so ein bisschen das Problem des Ferrari auf, aber das hat sich hier sehr gut herausgehoben, sage ich mal, sehr gut aufgehoben, das war das Wort. Und das ist schon bemerkenswert. Ich habe es ja auch gerade schon gesagt, der eigentliche Sieger dieses Rennwochenendes und dieses Rennen ist natürlich Ferrari, weil Mercedes ich möchte nicht sagen, dass sie chancenlos waren, aber so das Gefühl, dass Lewis Hamilton auch im Rennen, während des Rennens, so das Gefühl, dass Lewis Hamilton dieses Rennen wirklich aus eigener Kraft durch Überholen von Sebastian Vettel gewinnen hätte können, das machte sich irgendwie nie so richtig breit. Und auch Valtteri Bottas, ja, also das war nix, ja, muss man auch ganz klar sagen, im Qualifying ja sogar hinter Daniel Ricciardo, natürlich durch den Fehler auch in der ersten Runde in Q3. Aber trotzdem, auch im Qualifying Mercedes, ja, nicht mit gewohnter Stärke. Und ich hatte auch das Gefühl, dass auch durch diesen Unfall wahrscheinlich, Lewis Hamilton, jetzt auch nicht wirklich so, da haben so 2% oder so gefehlt einfach zum sonstigen Lewis Hamilton. Man hat ihm den Sieg natürlich dann irgendwie durch die Strafe so ein bisschen geschenkt. Aber also wirkliche Chance hatte er halt nie. So. Und
das würde ich, halt, da würde ich widersprechen. Also ich finde, gerade nach dem Boxenstopp ist er ist dann wieder extrem rangekommen. Und das war eine gute fahrerische Leistung. Und der harte Reifen funktioniert auf dem Mercedes wirklich gut. Man hat auch gesehen, wie Lewis Hamilton gepusht hat, weil er sich eben öfter verbremst hat in der Haarnadel. Also weiß ich nicht. Es war natürlich der letzte Schuss, vielleicht war es der einzige Schuss, den er wirklich setzen konnte in dem Moment gegen Sebastian Vettel.
Deswegen sage ich ja, sie hatten natürlich grundsätzlich die Chance, aber so richtig, dass man das Gefühl hatte, so, das ist Mercedes-Wochenende, das ist Mercedes-Rennen, das ist Lewis-Rennen, das halt eben nicht.
Das nicht. Christian, die fahrische Leistung, das Rankommen von Lewis Hamilton, muss man auch sagen, hat er wirklich gut gemacht. Also, dass er da nochmal so rangefahren ist, bis hin zu dieser Strafe, wonach er ja wusste, eigentlich, er muss es jetzt auch nicht mehr machen.
Da ist natürlich die große Frage, wenn ich da kurz einhaken darf, hätte er es geschafft, wenn Vettel diese Strafe nicht bekommen hätte? Da bin ich mir nicht sicher.
Er hätte ja nochmal nach mehr PS gefragt am Ende, ne, Christian?
Ja. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine müßige Diskussion, aber ich versuche es von der anderen Seite aufzutäumen. Ich glaube, erstens, Mercedes wurde im Qualifying ein bisschen, oder das heißt ein bisschen, ziemlich stark unter Wert geschlagen, weil Bottas hat ja nicht nur die erste Runde nicht zustande gebracht, sondern auch die zweite. Hat da zwei Fehler drin gehabt, die man auch auf F1-TV schön sehen kann. Lewis Hamilton hat auch einen Fehler gemacht in der Spitzkehre, von dem sprach Toto Wolff, wir haben uns das angesehen nachher. Es war nicht dramatisch, also nicht so dramatisch wie Toto Wolff, der gesagt hat, das hat die Pole gekostet. Aber es hat schon ein bisschen was gekostet. Das heißt, ich glaube, Mercedes hätte auch genauso gut auf Platz 1 und 2 stehen können, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre vom Potenzial des Fahrzeugs her. Dieser Crash am Freitag hat mit Sicherheit auch nicht geholfen, würde ich aber nicht überbewerten, wie gesagt. Und dann ist vor allem noch eins zu sagen. Jetzt sieht es natürlich so aus, als wäre Ferrari da plötzlich dran. Aber die haben ja sogar selbst gesagt, also Mattia Binotto hat selbst gesagt, dieses Auto, da ist nicht ein einziges Entwicklungsteil dran. Das ist genau das gleiche Auto wie davor, mit Ausnahme, dass natürlich in Monte Carlo andere Flügel dran waren, Low Downforce, High Downforce, weil es halt ein anderes Streckenprofil ist, aber das ist das komplett gleiche Auto. Mercedes hat einen Sprung gemacht von, man sagt, ungefähr 0,2 Sekunden durch dieses Motoren-Update, das ja Ferrari schon ein bisschen früher gezogen hat. Das heißt, wenn überhaupt, dann war Mercedes dieses Wochenende in Relation gesehen, eigentlich noch stärker als die Rennen davor. Nur hat man das nicht so gesehen, weil Montreal halt eine der zwei ultimativen Ferrari-Strecken ist, mit viel Highspeed. Ich stelle die Theorie auf, wäre dieses Rennen vor dem Motoren-Update von Mercedes gewesen, wäre Ferrari ein bisschen überlegener gewesen. So war Mercedes eigentlich weiter voran und das heißt für mich, die Dominanz von Mercedes wurde in Montreal eigentlich noch mehr ausgebaut. Von den Punkten her ja sowieso. Was jetzt trotzdem ein bisschen für Ferrari spricht, ist diese Highspeed-Strecken, wo du lange Geraden hast, und das ist genau das, wo Ferrari halt besser ist dieses Jahr, von denen kommen jetzt ein paar. Also Österreich gibt's relativ viel geradeaus, auch in Paul Ricard ist eine schnelle Strecke, Monza dann irgendwann später, Spa. Das sind so Strecken, da könnte Ferrari auch wiederum ganz gut mitmischen. Aber ich glaube tatsächlich, dass von der Entwicklung her sie keinen Sprung gemacht haben in Kanada.
Da wird natürlich aber wieder irgendwas anderes sein, weswegen Ferrari diese Rennen nicht gewinnt. Das ist ganz klar.
Vielleicht noch ganz kurz, um diese Sache abzuschließen, das mit dem Protest, Christian. Ist das aussichtsreich aus Sicht von Ferrari, dass da noch irgendwas kommt?
Ich glaube das nicht, nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass daraus nichts wird. Sie haben ja auch, das muss man noch gerade ziehen, das wird teilweise missverstanden, es gibt noch keinen Protest vom Ferrari. Okay. Du musst nur, wenn die Stewards ihre Begründungen ausschicken, wird jeder Betroffene immer auf sein Right to Appeal hingewiesen. Du musst innerhalb von 96 Stunden nach dem Rennen anmelden, dass du einen Protest einreichen möchtest. Weil, tust du das nicht in diesen 96 Stunden, ist das Rennergebnis sozusagen durch und du kannst nichts mehr machen. Ferrari hat von diesem Recht Gebrauch gemacht, das sozusagen vorangemeldet. Es kann aber gut sein, dass die morgen sagen, nee, wir haben es uns anders überlegt. Wir sind der Meinung, es hat keine Aussicht auf Erfolg, wir protestieren gar nicht.
Zumal sie ja neue Beweise vorlegen müssten.
Richtig.
Dann eindeutig Sebastian Vettel entlassen. Also wahrscheinlich müssten sie dann zum Beispiel
Telemetriedaten oder
am besten oder irgendwas anderes vorlegen, das explizit sagt, Sebastian Vettel hatte hier wirklich keine Chance. Das war physikalisch die einzig mögliche Linie. Und dann ist es aber immer noch an der 4 zu sagen, okay, ja, da habt ihr natürlich recht. Das lassen wir jetzt. Machen wir das rückgängig. Und da wird es halt sehr schwierig. Das haben wir ja im Sport schon öfter gesehen. Stichwort Kevin, das Phantomtor von Stefan Hiesling zum Beispiel.
Das sagt dann übrigens, da bin ich jetzt sozusagen Hobbyjurist, das sagt dann übrigens nicht die FIA, sondern das geht vor den Court of Appeal. Ach so, ja. Das ist zwar ein FIA-Gericht, aber die Richter davon sind unabhängig. Ja. Also das ist ganz wichtig.
Max Verstappen auf Platz 5. Der Platz, auf dem eigentlich sein Teamkollege Pierre Gasly gestartet ist, der aber auch von Max Verstappen unter anderem überrundet wurde. Pierre Gasly im Red Bull. Ja, das wird schwer für ihn, seinen Platz da zu halten, auf lange Sicht, glaube ich. Aber Max Verstappen, hervorragendes Rennen, hat sich eigentlich nur auf 11 qualifiziert. Aufgrund des Unfalls von Kevin Magnussen konnte er ja nicht seine letzte Hotlap fahren. Aber Magnussen musste aus der Box starten und auch Carlos Sainz wurde zurückversetzt, 3 Plätze. Und deswegen konnte Verstappen auf Platz 9 starten. Ist ein sauberes Rennen gefahren, Ole hat gesagt, mehr wäre nicht drin gewesen. Er meinte, dass wenn er auf 3 gestartet wäre, wäre er wahrscheinlich 5. geworden.
Das könnte sehr gut sein. Also ich habe das auch so gesehen, dass da jetzt nicht unbedingt mehr drin gewesen wäre. Das war für die Möglichkeiten doch sehr, sehr gut von Max Verstappen. Und wenn man sich anguckt, wo Pierre Gasly ist, dann war das doch sehr, sehr ordentlich. Ja, Pierre Gasly, das ist halt auch wieder ein Phänomen der aktuellen Formel 1. Vor 20 Jahren, vor 30 Jahren hätte da keiner gesagt, oh, der wird aber bald entlassen. Sondern wäre das irgendwie normal gewesen, dass da ein Teamkollege irgendwie vorne wegfährt, so halbwegs, und der andere halt nicht so gut ist. Ich weiß nicht, vielleicht hat es hier auch noch irgendwelche anderen Gründe, aber wahrscheinlich ist es halt einfach so, dass Pierre Gasly noch ein bisschen braucht im Red Bull. Max Verstappen dagegen ist so ein bisschen so, er fährt immer so ein bisschen, wenn er nicht gerade auf dem Podium ist, so unterm Radar, aber holt natürlich aus dem Red Bull, aus dem Honda das meiste raus. Er hat ja auch den Ricciardo überholt. Sehr interessant eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt. Er wurde allerdings auch von, generell Red Bull von einem McLaren überholt. Auf der Geraden. Auch das spricht halt irgendwie so also seine eigene Sprache. Aber ja, mehr war, glaube ich, tatsächlich dann nicht wirklich drin, gerade auf so einer Strecke. Er wurde halt nicht überrundet und ich glaube, das sollte man durchaus positiv herausheben.
Ein Fakt am Rande, Max Verstappen hat in diesem letzten Kalenderjahr, er hat ja in Monaco letztes Jahr seinen letzten großen Fehler und danach im Kalenderjahr nie mehr ein Rennen hinter seinem Teamkollegen beendet. Das ist eine stramme Leistung von Max Verstappen und sollte auf jeden Fall auch anerkannt werden. Christian, Pierre Gasly, auch über ihn diskutieren wir ja eigentlich nach jedem Rennen irgendwie ein Stück weit hier. Daniel Kiat, um das schon mal vorzugreifen, hat sein Toro Rosso ja eigentlich fast schon sensationellerweise auf Platz 10 gehalten. Sie waren sehr erfreut über diesen Punkt. Alex Albon musste sein Auto ja leider abstellen. Gibt ja immer wieder auch den Wunsch vieler Fans, vieler Red Bull-Fans mittlerweile auch, diese Fahrerpaarung wieder zu tauschen, Daniel Kiat wieder in den Red Bull zu setzen. Ob Dr. Marco das machen würde, das sei mal dahingestellt, aber in der Tat, die Leistungen könnten ja fast dafür sprechen und wenn man davon ausgehen kann, dass Red Bull ja auch in gewisser Weise eine Punktemaximierung haben will und Pierre Gasly, weiß ich nicht, ob er jetzt in der Gunst von Dr. Marco auch ganz weit oben steht. Also wie schätzt du die Situation um ihn ein, denn das war ja jetzt schon eine sehr schwierige Leistung in diesem Rennen in Kanada.
Ja, es erhärtet sich einfach irgendwie der Trend, dass Gasly halt nicht zu dieser Elite-Liga an Fahrern gehört, wo wir, glaube ich, Vettel dazu zählen, Hamilton, Verstappen, an guten Tagen Valtteri Bottas. Aber Bottas gehört eigentlich da nicht dazu. Also Gasly ist halt eher zweite Liga. Und das meine ich gar nicht abwertend. Da gibt es ja ein paar davon. Also es können ja nicht alle gleich hochwertig die Top-3-Stars sein. Ja? Ob er schon quasi knapp vor Austausch ist, das wage ich wieder zu bezweifeln, weil auch Kwiat hat dieses Jahr schon den einen oder anderen Blödsinn mal gemacht. Also es ist nicht so, dass der jetzt komplett alles in Grund und Boden fährt und dabei auch noch total fehlerfrei ist. Das wäre aber, glaube ich, das einzige Szenario, wo ernsthaft ein Fahrerwechsel in der Saison stattfinden würde. Und Albon ist einfach noch zu jung und zu unerfahren, als dass man ihn in den Red Bull setzen würde. Deswegen glaube ich, dass es Gaslys Glück ist, dass sozusagen da momentan halt kein junger Max Verstappen im Toro Rosso sitzt, der ihm gefährlich werden könnte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Saison zu Ende fahren kann. Aber die Aussicht, dass der, wenn er sich nur ein bisschen besser im Team zurechtfindet, dass er dann auf Level vom Verstappen fahren wird, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Die Frage ist natürlich, ob man das halt erwartet, dass er
auf den
Max Verstappen fährt. Oder ob man halt sagt, okay, Max Verstappen ist schon ein sehr großes Talent, schon ein sehr, sehr guter Fahrer. Das ist gar nicht so schlimm eigentlich, dass der nicht immer auf dem Niveau fährt. Das kann er vielleicht auch gar nicht. Und das ist ja das, was Christian sagt, also es kann nicht jeder gleich gut sein. Es muss halt auch eben die Physikellas dieser Racing-Welt geben oder die David Coulthards, die alle gute Fahrer sind und auch mal ein Rennen gewinnen können, aber halt nie zur Top-Liga gehören. Und das ist halt wahrscheinlich Pierre Gasly. Witzigerweise, als ich gestern flüchtig auf die Top 10 geguckt habe, auf das Rennergebnis, dachte ich mir, Kwiat und Gasly, beide Toro Rosso in den Punkten, das ist ja super. Gasly fährt ja Red Bull. Stimmt, ja. Also das Ding ist, es wäre natürlich sehr, sehr, eine sehr ironische Geschichte, wenn Kwiat jetzt wieder in den Red Bull wechseln würde und Gasly da ersetzen würde. Das wäre, also besser geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Ich würde es bucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube halt nicht, dass selbst wenn man das tun würde im Verlauf der Saison, klar, Kwiat kennt das Team etc., der hat die Erfahrung aus vielen, vielen Rennen, aber der wäre auch nicht besser als Gasly. Weil, glaube ich, einfach Max Verstappen so ein Ausnahmetalent ist, dass der nochmal so wie ein Alonso und so wie ein Hamilton aus dem Auto nochmal ein bisschen mehr rausholt, als eigentlich möglich ist.
Ja, der Anspruch von Red Bull, wenn man mal wieder Konstrukteursweltmeister werden will, was natürlich für das Team die wichtigste Weltmeisterschaft ist, sollte man tunlichst zwei Fahrer haben, die viele Punkte einfahren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für dieses Team. Das Team der Woche eigentlich, muss man sagen, Christian, ist Renault. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu unserer kleinen Wette, die wir am Laufen haben. Du sagst ja, dass Renault am Ende der Saison auf Platz 4 der Konstrukteurswertung stehen wird. Und ich bin da ja gegen, aber man muss neidlos anerkennen, an diesem Wochenende hat man gezeigt, dass man durchaus noch viel Kraft in den Armen hat. Daniel Ricciardo und Nico Hülkenberg, beide mit einem hervorragenden Ergebnis. Besonders ja Ricciardo im Qualifying mit dem 4. Platz, Hülkenberg da auf 7 und dann im Rennen am Ende Platz 6 und 7 für Ricciardo und Hülkenberg. Hülkenberg musste sich ja hinter Ricciardo einreihen, was auch schon ein großes Indiz sein sollte für viele da draußen, dass es da eine Stallorder gab. Und auch Daniel Ricciardo nach dem Rennen sehr selbstbewusst. Und also ich würde jetzt mal nicht so viel darauf verwetten, dass Nico Hülkenberg Daniel Ricciardo innerhalb des Teams auf Dauer gefährlich werden kann. Er muss da wirklich mit Leistung brillieren, damit er nicht in diese Nummer-2-Rolle rutscht. Für den Moment, Christian, muss man aber sagen, Chapeau Renault, endlich mal was gut gemacht.
Ja, beziehungsweise einfach halt keine Probleme gehabt dieses Wochenende.
Ja.
Für mich, wie man weiß, ist das ja nicht überraschend.
Ich weiß.
auch dieses Niveau ist eigentlich zu wenig. Ja, da muss auch mehr kommen. Aber ich sehe sie schon da auf diesem 4. Platz, relativ straight und klar vor allen anderen aus dem Mittelfeld. Und man muss auch dazu sagen, ähnlich wie bei Ferrari war das ja genau die gleiche Karre wie in Monaco. Also die haben jetzt nichts anderes dran gehabt oder so, oder nichts Elementares zumindest. Das große Update, wo es richtig vorangehen soll, das kommt jetzt für Paul Ricard fürs Heimrennen. Und das, glaube ich, wird so ein bisschen definieren, wie es mit Renault weitergeht, ob sie wirklich diesen Schritt in Richtung Red Bull schon machen können. Da waren sie ja gar nicht so weit weg, zumindest von einem Red Bull. Das wird eben die spannende Frage. Ansonsten lief das Wochenende jetzt, glaube ich, einfach mal reibungslos und natürlich haben sie im Qualifying mit diesem 4. Platz ein bisschen besser ausgesehen, als sie eigentlich waren, weil da halt andere gepatzt haben. Das muss man auch dazu sagen, der Fairness halber. Aber so Platz 6, 7, wenn einer vorne patzt, das ist schon, glaube ich, im Großen und Ganzen, wo Renault hingehört.
Ole, die Situation, Ricardo Hülkenberg, glaubst du, da beginnt das Bröckeln jetzt bald zwischen den beiden?
Also Bröckeln, das weiß ich nicht. Ja, erstmal muss man sagen, klar, das Wochenende war von Renault sehr gut. Ja, richtig sehr gut wahrscheinlich sogar. Auch vor allem das Qualifying. Da hat man wahrscheinlich das Qualifying-Auto, was man nächstes Jahr bringen wollte, jetzt schon gebaut. Trotzdem ist es halt das einzige Wochenende dieses Jahr gewesen, wo man so gut war, wie man eigentlich sein müsste dieses Jahr. Eigentlich müsste man sogar noch ein bisschen besser sein. Ich meine, Daniel Ricciardo war der Erste, der überrundet war. Und das ist ein eindeutiges Zeichen. Aber es ist auch in gewisser Weise ein eindeutiges Zeichen, dass Ricciardo eigentlich immer so ein bisschen schneller ist. Aber auch nicht viel. Also ich glaube schon, dass die auf einem ähnlichen Niveau sind. Ich glaube aber jetzt nicht, dass es da zu Streitereien kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir voll vorstellen, dass es irgendwann Nico Hülkenberg so ein bisschen nervt. Aber der fährt ja eh bald Red Bull, das wissen wir. Nein, das ist natürlich Schwachsinn. Ja, also jetzt beginnt so ein bisschen diese Saison vor Renault, muss man aber die nächsten Rennen dann mal abwarten. Beim Heimspiel möchte man natürlich gut aussehen, aber ich sehe beide Fahrer noch auf einem ähnlichen Niveau. Tendenz natürlich ist ein bisschen mehr Ricardo, aber ich glaube auch, Ricardo ist grundsätzlich so ein kleines bisschen der talentiertere Fahrer, im Gegensatz zu Nico Hülkenberg, aber ich glaube jetzt nicht, dass da großartig Stress geben wird.
Der Druck ist auf jeden Fall hoch bei Renault vor dem Rennen in Frankreich, wenn wir natürlich darauf vorausschauen, hier auch bei Starting Grid. Und der Fahrer des Tages, gewählt von den Fans, wurde Sebastian Vettel. Meiner Meinung nach hätte es aber Lance Stroll werden müssen, tatsächlich, denn der ist einen sensationellen Part gefahren. Der 9. Platz für ihn am Ende, wichtige Punkte für ihn und für Racing Point, ja beim quasi Heimrennen auch des Teams, das ist ja jetzt ein kanadisches Team und das war so gar nicht abzusehen, denn in der Startaufstellung stand Lance Stroll nur auf Platz 17, hat sich sensationell nach vorne gefahren, ist stabil geblieben, ja, hat alles gegeben, hat es auch bei Paddock Pass bei Will Buxton gesagt, Balls to the Wall und alles reingehauen, was ging, vor seiner neuen Tribüne ja auch, wo Ole und ich nächstes Jahr sitzen werden mit Lance Stroll Fanartikeln, da freuen wir uns schon sehr drauf. Christian, aber wir unken immer viel über ihn. Da hat er aber mal sein Talent echt aufblitzen lassen. Auch solide Duelle gehabt auf der Strecke, die auch knifflig waren für ihn. Und dann dieses letzte Duell gegen Carlos Sainz im McLaren. Das tat dann, glaube ich, nochmal extra gut, dass er da auch den 9. Platz am Ende für sich sichern konnte.
Ja, das war echt eine astreine Leistung. Auch du hast es angesprochen, er ist nicht nur durch die Strategie davon gespült worden, sondern er hat das schon auch gut umgesetzt. Die Strategie hat natürlich extrem geholfen. Ja. Aber du musst halt auch mit diesen Reifen so lange so schnell fahren können. Also Chapeau, das hat er gut gemacht. Er kriegt es halt nicht konstant abgerufen. Ich glaube, dass der so an seinem Tag richtig schnell Auto fahren kann. Das hat er schon ein paar Mal bewiesen. Du stehst ja auch nicht umsonst, auch wenn ein bisschen Glück dabei war in Monza in der ersten Reihe oder fährst im Baku aufs Podium, auch da ein bisschen Glück. Oder damals vor 2 Jahren, als er in Montreal seinen ersten WM-Punkt geholt hat, auf Williams noch. Also der kann das schon. Er kriegt es halt nicht so konstant gebacken. Und mein Gefühl ist, dass Lance Stroll irgendwie so ein Tagespilot ist, der halt an seinem Tag extrem stark ist, dann aber wieder 3 schlechte Tage dazwischen hat. Und auch so zu Hause in Kanada klappt das irgendwie immer ganz gut, weil die Situation vor, ich glaube, es war vor 2 Jahren, war ja ganz ähnlich. Da stand er auch schon mit dem Rücken zur Wand, alle haben geschimpft, noch kein Punkt. Damals in dem Williams, der noch nicht so schlecht war wie heute. Und plötzlich ging es dann und das hat einen Knoten gelöst bei ihm irgendwie. Und vielleicht löst sich dieser Knoten jetzt auch wieder ein bisschen. Also absolut Top-Leistung, kann man nichts sagen. Und hat vor allem auch, weil es war nicht das ganze Wochenende gut, das wollen wir nicht verschweigen. Ja. In den Trainings war er eigentlich sehr viel langsamer als Sergio Perez die ganze Zeit, im Qualifying dann auch. Aber im Rennen halt, als es darum ging, da hat es irgendwie hingekriegt.
Interessant auch, dass ja im dritten freien Training der Motor hochgegangen ist quasi. Er dann die alte Spec wieder drin hatte, die dann bei ihm besser richtig funktioniert hat. Also er hatte eine bessere,
daran gedacht, aber hast völlig recht.
Er hatte eine bessere Pace mit dem alten Mercedes-Motor. Also das ist dann, kommt dann nochmal dazu. Also da muss man wirklich sagen, also da hat Racing Point in dem Moment halt einfach vielleicht das Glück gehabt, dass es alles zusammengekommen ist und für Lance Stroll beim Heimrennen natürlich eine wunderbare Koinzidenz, muss man sagen. Und freut es natürlich für Sir Lancelot Stroll, ne? Ist ja klar. Mach eine kurze Pause und dann müssen wir natürlich mal ein paar Enttäuschungen sprechen, die auch wieder da waren, allen voran. Sicherlich Haas, die sich viel mehr ausgerechnet haben an diesem Wochenende, aber auch McLaren und Williams, die mehrmals überrundet worden sind. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Die Rückschau, die Vorschau auf Frankreich gibt es dann nächste Woche. Jetzt ist noch Rückschau auf Kanada. Und wir müssen jetzt ein bisschen auf das schauen, Christian, was nicht so gut funktioniert. Und allen voran muss man da, glaube ich, mal über Haas sprechen, die ein verkorkstes Rennen und da werden die Punkte nun mal vergeben erlebt hat. Kevin Magnussen, der das Qualifying ja nicht nur von sich in gewisser Weise kaputt gemacht hat, als er mit dem Hinterreifen in die Wall of Champions gedötscht ist und dann übers Gras in die Boxenmauer geknallt ist, sondern auch das seines Teamkollegen Romain Grosjean, wie Günther Stein auch sagen würde, also es auch kaputt gemacht hat, alle so super unzufrieden, am Boxenfunk die Diskussionen, Romain Grosjean mit einem richtig beschissenen Start, muss man sagen, überhaupt nicht ins Rennen gekommen, dann Günther Steiner, der sich einmischen musste, um Kevin Magnussen da mal zur Raison zu bringen, wo dann sich auch entschuldigt wurde danach und sich erklärt wurde danach, dass es darum ging, dass man das nach draußen nicht so blöd aussehen sollte, deswegen musste er ein Machtwort sprechen. Kevin Magnussen hat sich bei seinem Team entschuldigt, hat gemeint, es ging gar nicht ums Team. Also ein grundsätzlich am Wochenende zum Vergessen für Haas F1.
Ja, richtig. Und ich weiß gar nicht, ob man dem Magnussen so übel nehmen kann, dass er am Funk ein bisschen ausgerastet ist über das Auto, weil auch da sind wir wieder so bei, du bist halt gepisst. Ich glaube, das nehme ich ihm wirklich ab, dass er gar nicht so sehr die Mechaniker damit kritisieren wollte, aber Günther Steiner wollte natürlich genau verhindern, dass dieser Eindruck entsteht. Also es war natürlich schön und unterhaltsam, letztendlich aber auch ein bisschen Verständnis dafür. Was aber wirklich problematisch ist bei Haas ist, dass die ja, das haben wir aus dem Winter raus so mitgenommen, eigentlich wie letztes Jahr schon das viertschnellste Auto haben sollten oder zumindest vierter, fünfter, so vorne im Mittelfeld irgendwo sind. Und sie kriegen das einfach nicht gebacken. Bei Grosjean erinnern wir uns an diese endlosen Bremsprobleme, die er da monatelang mitgenommen hat im vergangenen Jahr. Dieses Jahr sind die Reifen, die sie nicht ins richtige Temperaturfenster kriegen. Sie kriegen es einfach nicht hin. Und die Mannschaft ist jetzt auch nicht mehr super jung. Also ja, die sind unerfahrener als die anderen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die im ersten Jahr sind. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Also dieses Urteil steht mir auch nicht zu. Aber faktisch kriegen sie ihr Potenzial sehr schlecht umgesetzt, viel schlechter als andere Teams in dieser Größenordnung. Und deswegen sind sie eben auch nicht da, wo Renault und McLaren sind in der WM.
Die Rolle der Fahrer diskutieren wir ja auch hier sehr oft, Ole. Und auch da muss man sagen, Romain Grosjean, ist leider auch an seinem Schicksal ganz oft auch selbst beteiligt, ne?
Ja, definitiv. Also er macht sich das Leben natürlich selbst sehr schwer. Ist der einzige Pilot, der letzte Pilot, der Punkte geholt hat, nämlich 2 in 7 Rennen. Dahinter sind halt nur Antonio Giovinazzi und die beiden Williams. Und ja, also ich glaube, die Zeit für Romain Grosjean läuft zu langsam ab. Wüsste halt nicht, warum man mit ihm verlängern sollte. Er wirkt auch ständig unzufrieden, was man vielleicht auch in gewisser Weise nachvollziehen kann, in gewisser Weise auch nicht. Allgemein für mich Haas bis jetzt die Enttäuschung der Saison, weil man, das hat man ja auch wieder gesehen hier, man hat ja eigentlich das Potenzial für Q3. Ja? Aber selbst das bringt man noch nicht mal ins Ziel und dann im Rennen sowieso nicht. Und das ist einfach sehr, 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 sehr bitter. Diesen Funkspruch von Magnus kann ich in gewisser Weise natürlich auch verstehen. Die Reaktion von Günther Steiner ist natürlich schon Günther Steiner, im Günther Steiner-Style ein.
Enough is enough.
Enough is enough. So, jetzt ist hier mal Ruhe. Ja, kannst du hier nirgendwo was sagen, Kevin? Das ist halt, ich glaube, da ist man sehr stark insgesamt gefrustet. Da muss nächstes Jahr, glaube ich, bei den Fahrern was gemacht werden. Einfach, um da auch so wieder so ein bisschen Spirit reinzubringen. Ich denke da, also jetzt mal ganz losgelöst, vielleicht an Esteban Ocon zum Beispiel. Vielleicht fragt man auch nochmal bei Alexander Rossi an. Stichwort Amerikaner in einem amerikanischen Team. Ich glaube, da gibt es so ein paar Stellschrauben, die man drehen müsste. Vom Potenzial hat man es für Q3 und für gute Ergebnisse, aber die fährt man halt einfach nicht ein, während dann zum Beispiel Lance Stroll aus dem Force India, der gar nicht geht, dieses Wochenende im Rennen sehr, 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 sehr viel macht und auch an seiner Tribüne mehrmals gute Aktionen gezeigt hat, ja, also während Sergio Perez da zum Beispiel auch nichts ausrichten konnte. Und das würde man sich da zum Beispiel dann, wenn es für Kevin Magnussen nicht läuft, von Romain Grosjean wünschen. Aber das passiert halt einfach eben nicht. So, und da muss man sich schon was einfallen lassen.
Die nächste bittere Enttäuschung gab es auch für McLaren, vor allem für Lando Norris. Im Qualifying sah das alles noch ganz solide aus, muss man sagen. Platz 8 und 9, Sainz wurde dann zurückversetzt auf Platz 11, da hat er 3 Plätze bekommen. Christian, dann im Rennen dieses kuriose Ende für Lando Norris, wo sich alle gefragt haben, wo ist er denn eingeschlagen? Aber er ist nirgendwo eingeschlagen. Es ist einfach quasi ja die Hinterachse gebrochen und musste das Auto abstellen. Ich meine, er hatte Glück, dass ihm das Ding nicht ein paar Meter weiter vorne gebrochen ist auf der langen Geraden, weil das hätte dann auch übel ausgehen können bei den Geschwindigkeiten.
Ja, es hat ja dann auch, ich glaube, die Bremse, so sah es zumindest aus, gebrannt.
Ja.
Man weiß es noch nicht genau. Also mein Kollege Adam Cooper hat mit Andy Seidel gesprochen nach dem Rennen. Ich habe das jetzt selbst noch nicht gehört, die Tonbandaufzeichnung davon. Andy Seidel hat aber wohl auch noch nicht beantworten können, warum das jetzt passiert ist. Sehr, sehr unglücklich, weil Lando Norris ein echt starkes Wochenende geliefert hat. Und Carlos Sainz im Übrigen auch. Sainz hat sich auch mit einer Dummheit um bessere Chancen gebracht, weil der im Qualifying in Q1 erst vorbeigefahren ist an Albon, der vorbildlich Platz gemacht hat. Und dass er dann in seiner, also Albon war zuerst auf einer Outlap und Sainz auf einer schnellen. Und dann, als Sainz über die Linie war, hat er langsamer gemacht und stand Albon direkt im Senna, ist im Weg. Hat Albon nichts gekostet, weil der ist trotzdem in Q2 weitergekommen. Aber natürlich wurde es bestraft. Auch zu Recht, weil es war nicht okay und es war ja nicht klar, dass das keine Auswirkungen haben würde. Also die haben dieses Wochenende selbst ein mögliches doppeltes Punkteergebnis verspielt, aber, und das ist die gute Nachricht, so rein vom Performance-Niveau her, scheinen sie zumindest auf diesen schnelleren Strecken echt mit Renault auf Augenhöhe zu sein und so mit Renault um die vierte Kraft zu matchen. Und das spiegelt sich ja, glaube ich, schon in der WM. Da muss ich jetzt mal selbst
nachschauen. 2 Punkte Unterschied.
Genau, also die liegen jetzt eng beisammen und ich glaube, dass das auch die 2 Teams sein müssen, die sich vom Rest so ein bisschen absetzen werden.
Wie passend für unsere Wette, ne? Dass du mit dem Stoffel van Dorn-T-Shirt zu einem McLaren-Event darfst.
Ja. Das stimmt. Also,
das bleibt spannend, ey. Das bleibt spannend.
Ja, definitiv. Ich glaube, es wird auch bis zum Ende so bleiben. McLaren ist jetzt schon eigentlich ein relativ sicherer Kandidat für Q3, das kann man schon so sagen. Im Rennen dann natürlich Pech gehabt durch Lando Norris, der, glaube ich, schon in die Punkte gefahren wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher. Carlos Sainz natürlich noch unglücklich in der kurz vor Schluss von Lance Stroll und Dani Kiat mit einem tollen Manöver überholt worden, dann aus den Punkten gefallen. Das war dann ein bisschen unglücklich, aber so wie Christian sagt, das Potenzial im Auto ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, es kann immer einen Abfall geben, aber kann ich mir fast nicht vorstellen, weil beide Fahrer auch, und insbesondere Lando Norris, doch schon sehr motiviert sind und auch richtig Bock haben, da was zu machen.
Alfa Romeo, Ole.
Was sagt man da?
Aber Giovinazzi vor Räikkönen.
Ich wollte auch gerade sagen, Antonio Giovinazzi vor Kimi Räikkönen, trotz des Fehlers von Antonio Giovinazzi im Rennen des Drehers in Kurve 1-2, der ja auch den Unfall hatte in, was war es, Q1, glaube ich. Ja. Nicht Q1, in erst freien Training. Ja. Trotzdem vor Kimi Räikkönen, der, glaube ich, jetzt auch halt nicht so viel Bock, glaube ich, dieses Wochenende, um es mal so zu formulieren.
Und war sehr ruhig um ihn auch, ne?
Ja, es wird ein bisschen ruhiger um ihn. Aber ja, also da muss halt auch ein bisschen mehr kommen, weil am Anfang der Saison war man echt gut dabei. Und irgendwie kann man es jetzt nicht mehr abrufen und fällt halt immer weiter zurück. noch schlechter gefühlt ist eigentlich nur Force India, die ja auch so ein bisschen, also das Lance Stroll-Resultat, das rettet so ein bisschen, ne? Ja, aber trotzdem, das auch, war auch im Qualifying nicht wirklich gut. Ja, Alfa Romeo, gut, ich meine, man kann, glaube ich, bei Alfa nicht immer den Anspruch stellen, immer Punkte zu holen. Das muss man auch ganz, ganz klar bedenken. Letztes Jahr hatte man halt zum Beispiel auch Charles Leclerc im Cockpit und da war das Auto, glaube ich, auch ein bisschen besser vielleicht, denn es schwankt halt sehr. Ich kann mir aber trotzdem gut vorstellen, dass man noch auf einigen Strecken in die Punkte fahren können wird, so rum. Ja, aber auch ein Antonio Giovinazzi müsste halt mal Punkte holen, glaube ich.
Aber Christian, Giovinazzi vor Räikkönen, ich glaube, das ist erstmal dann auch so ein kleines Erfolgserlebnis für den Italiener, was ihm sicherlich auch gut tun wird, dass er mal da auch mehr Sicherheit bekommt in diesem Duell mit Räikkönen, ne?
Ja, wobei natürlich Kimi jetzt nicht in Bestform war, das noch so ein bisschen abzuwarten. Aber Giovinazzi braucht dringend solche Erfolgserlebnisse und mehr, weil er ist ja der Einzige außer dem Williams-Fahrer, der noch immer keinen Punkt hat. Ich glaube jetzt nicht, dass er schon akut abschlussgefährdet ist bei Alfa Romeo, aber er tut sich jetzt auch nicht als der kommende Weltmeister hervor. Und wenn wir uns zurückerinnern, sein Debüt damals als Ersatzmann für Pascal Wehrlein war ja überragend. Also da hat man ja gedacht, da kommt einer, der wirklich in die Top-Liga aufsteigen kann. Das, den Beweis ist ja bisher schuldig geblieben.
Und ja, Force India, Racing Point, wie auch immer, Sergio Perez auf Platz 12. Ja, das war dann wohl das Normalergebnis im Vergleich zu seinem Teamkollegen Lance Stroll. Williams, Christian, George Russell zweimal überrundet, Robert Kubica derer dreimal überrundet. 67 Runden ist Kubica nur gefahren. George Russell war aber positiv gemeint, Schritt nach vorne gewesen.
Ja, die hatten ja tatsächlich eine neue Hinterradaufhängung. Ich finde nur, dass man sich sehr genau anhören muss, was George Russell alles positiv findet. Also das eine ist, er hat gesagt, das Auto war vor diesem Wochenende beschissen im Handling und extrem langsam. Und jetzt ist es halt nur noch extrem langsam. Aber es ist nicht mehr beschissen im Handling.
Na guck mal, das ist ja schon mal ein Schritt.
Und der zweite Schritt ist, dass er gesagt hat, das sei auch sehr positiv, dass bei ihnen ist eh egal, weil sie so weit hinten sind, dass sie probieren können wie die Wilden. Im Sinn von Testen schon für die Zukunft auch. Also die sind halt einfach viel zu weit weg, als es darum irgendwas gehen würde in Richtung aufschließend zum Mittelfeld. Und das macht es für mich auch ehrlich gesagt schwierig zu beurteilen, sind die jetzt ein Stück weit vorangekommen oder ging es da eher rückwärts. Das Einzige, was jetzt schon langsam so ein bisschen ein Trend wird nach 7 Rennen, ist, dass Robert Kubica überhaupt gar kein Land sieht gegen George Russell, was zweierlei heißen kann. A, Robert Kubica ist halt nicht so gut wie vor seinem Rallye-Unfall und vor den Verletzungen. Oder B, und ich würde beides nicht ausschließen, George Russell ist einfach echt eine Granate. Weil wenn man sich anschaut, was Stroll und Albon so liefern, die sind richtig stark. Und George Russell hat die immerhin beide geschlagen in der Formel 2 und war da letztes Jahr Meister. Also schwierig. Bei Williams einfach schwierig zu sagen, weil die so dermaßen im Niemandsland sind. Und ich glaube, einer, der zwar nicht glücklich darüber ist, dass er kein Renncockpit hat, aber auch irgendwie froh, dass er zumindest nicht im Williams sitzt, ist Esteban Ocon. Weil das wäre für seine Karriere, glaube ich, nicht gut gewesen, in diesem Auto zu sitzen.
Ole, wir wurden oft danach gefragt übrigens, was wir denn von Robert Kubica halten und wie wir das denn finden, wie er sich so schlägt. Ja, erzähl mal.
Ja, also da es gibt immer einige Leute, die Kubica-Fans, die irgendwie sehr empfindlich darauf reagiert, wenn man Robert Kubica kritisiert. Und natürlich, man weiß, das ist, was Christian gesagt hat, man weiß nicht, ist Kubica einfach nicht so gut oder ist Russell einfach sehr stark? Vielleicht ist es auch beides. Man darf bei Kubica halt nicht vergessen, es ist natürlich eine große Leistung, dass er ins Formel-1-Cockpit zurückgefunden hat, trotz dieser Verletzung. Und es ist natürlich sehr schade, dass er in diesem Jahr ausgerechnet im Williams sitzt, der ja so gar nicht geht. Aber ich glaube schon, dass er halt nicht mehr so gut ist wie damals, als er aufhören musste. Das ist ja auch schon sehr lange her. Die Autos haben sich sehr stark weiterentwickelt. Ich glaube schon, dass es ihn in gewisser Weise einstreckt, dass er diese Verletzung hat. Weil er ist nur im Verhältnis doch sehr, sehr weit zurück immer. Und er hat eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, den letzten Platz für sich gepachtet. Und da sehe ich halt auch nicht, dass er da an George Russell mal vorbeikommt. Oder mal ein wirklich, wirklich gutes Wochenende hat, wo er mal wirklich was zeigen kann. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schade. Ich glaube aber, dass das so ein bisschen natürlich wirklich seiner Verletzung geschuldet ist. Und in gewisser Weise dadurch auch dem Alter, beziehungsweise er ist ja quasi wie ein Rookie, wenn man mal ehrlich ist. Und er kennt diese Autos ja gar nicht. George Russell kennt ja immerhin die Formel 2. Natürlich nicht genau das gleiche ist wie die Formel 1, aber er kennt natürlich in gewisser Weise Abläufe und er kennt so ein bisschen die Reifen etc. Und Kubica kennt einfach gar nichts. So. Er hat natürlich ein paar Tests gehabt, so, aber das ist natürlich auch nicht so wahnsinnig repräsentativ, wenn man mal ehrlich ist. So, und das ist, glaube ich, einfach so die Schwierigkeit. Und ich würde mir natürlich wünschen, wenn Robert Kubica mal ein wirklich gutes Ergebnis hat, wenn er zum Beispiel auch mal deutlich vor George Russell oder am besten noch vor, so wie jetzt am Wochenende George Russell vor Kevin Magnussen lag, von einem anderen Konkurrenten liegt im Rennen oder mal auch im Qualifying mal was zeigen kann. Aber das habe ich bisher nicht gesehen und das sehe ich auch nicht in Zukunft. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Aber auf der anderen Seite ist es auch egal. Das ist das, was ich letzte Woche gesagt habe, was kritisiert wurde. Es ist einfach egal, weil dieser Williams so unfassbar schlecht ist, dass es wirklich, man braucht darüber gar nicht zu sprechen, weil sie sind einfach beide chancenlos. Ja, und deswegen ist es einfach egal, ob jetzt Russell vor Kubica liegt oder Kubica vor Russell. Es interessiert einfach niemand. So. Und das wird sich auch die ganze Saison nicht ändern, weil die so abgeschlagen sind einfach. Dass die da hinten ihr eigenes Rennen fahren. So wie früher irgendwie Minardi oder Caterham damals. Die fahren einfach gegen sich selbst.
Tja, das fasst es gut zusammen. Und ich sehe keine lange Zukunft.
Was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, oh, Robert Kubica, der ist aber klasse.
Also ne, ich bleib dabei, Robert Kubica hat nichts in der Formel 1 verloren.
Ja.
Also das bleibt meine harte Meinung. Wir können das alles schön finden und auch toll finden, dass er sich zurückgekämpft hat. Aber für mich war der Moment, wo ich endgültig gemerkt habe, dass Robert Kubica in der Formel 1 so nichts mehr verloren hat, der Moment in Monaco, den ich hier auch im Podcast angesprochen habe. Und es fehlt Speed, es kann auch Handling nur fehlen. So, ja, die Story war nett, aber für Williams, wenn es was werden soll, wenn man entwickeln will, dann sollte man sich auch fernab von Stories um Fahrer kümmern, die das Auto nach vorne bringen können, dieses Auto schnell fahren können.
Ich glaube, man ersetzt Kubica ihn halt einfach nicht, weil auch das egal ist. Ob die ja jetzt Kubica oder Ocon oder Latifi oder keine Ahnung, wen da reinsetzt, ob du jetzt Gaston Mazzacane zurückholst oder Tarso Marquez, es ist völlig egal.
Tja, das kommt natürlich auch noch dazu, ne? Aber ja, wir werden sehen, was er in Frankreich leisten wird. Und sportlich gesehen haben wir eigentlich alles analysiert rund um den Kanada Grand Prix. Müssen natürlich noch einen Blick auf die Stewards werfen, Christian. Und erneut wirft es bei vielen Fans die Frage auf, müsste es nicht eine stabile Zusammensetzung von Stewards geben? Also wenn wir schon nicht mehr darüber sprechen können, dass es einen festen Regelkatalog geben kann, also was ich auch schon mal angedeutet hatte, was ich mir wünschen würde, eine eindeutige Auflistung, was passiert wann, welche Strafe gibt es wann, dass man zumindest ja eine Ansammlung von Stewards hat, die jedes Rennen die gleichen sind, weil es wird ja immer durchgemischt, dann gibt es vielleicht hier eine Präferenz, da eine Präferenz, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, wo man sagen kann, da könnten wir ansetzen, da könnten wir sozusagen Profi-Stewards einsetzen, die immer dabei sind und wird offensichtlich auch in der Art und Weise, wie man zum Beispiel das mit Lando Norris' Auto gehandelt hat, das ja die ganze Zeit da stand in dieser Boxenausfahrt, also links neben der Boxenausfahrt, was unter Charlie Whiting sicher nie passiert wäre.
Das war sehr oldschool.
Ja, dass dieser Tod von Charlie Whiting echt alles durcheinander gebracht hat, was das Stewart-Dasein betrifft.
Bei den Entscheidungen der Stewards glaube ich das nicht, weil die werden ja unabhängig getroffen von Charlie Whiting. Also er meldet die denen nur, aber die Stewards treffen die dann unabhängig. Bei diesem Auto, das da stand in der Boxengasse, ja, da vertrete ich auch die Meinung. Ich glaube nicht, dass Charlie Whiting das stehen lassen hätte, sondern ich glaube, da hätte es ein VSC oder noch besser ein Safety Car gegeben und man hätte das weggebracht. Die permanenten Stewards, das ist ja eine Diskussion, die ist ja nicht ganz neu. Die gibt es ja seit ganz vielen Jahren. Und ich bin also im Grunde auch dafür. Ich weiß nicht, ob du nur die Frage so formuliert hast, Kevin, oder ob das dein Wunsch war sozusagen oder deine Meinung.
Beides,
also ich wäre eigentlich dafür.
Ja.
Ich glaube, dass permanente Stewards helfen könnten, einfach weil du mehr Durchgängigkeit in den Urteilen sozusagen drin hast. Was aus, und so argumentiert die FIA das, was gegen die Stewards spricht, ist natürlich, wenn du merkst, es gibt da vielleicht jemanden, der befangen ist, dann hast du den halt an der Backe sozusagen. Und der entscheidet dann immer gegen Sebastian Vettel und immer für Lewis Hamilton. Und diese Möglichkeit der dauerhaften Befangenheit, die entschärfst du natürlich, wenn das ständig wechselt. Und vielleicht noch kurz zur Vollständigkeit. Wie sind diese Stewards eigentlich zusammengesetzt? Das sind immer 4 Leute pro Rennwochenende. Einer davon ist der Experten-Steward. Also es war dieses Wochenende Emanuele Pirro oder irgendein anderer ehemaliger Rennfahrer. Den hat es früher ja nicht gegeben. Früher waren es einfach 3 Stewards. Dann gibt es 2 von der 4 nominierte Stewards. Einer davon ist auch der Head-Steward. Also wenn da zum Beispiel ein Stimmgleichstand 2-2 ist, dann entscheidet der vorher nominierte Head Steward, wobei wir ehrlich gesagt von außen nicht wissen, welcher das ist. Und dann gibt es noch einen 4. Mann, und das ist immer einer, der vom lokalen Veranstalterverband, der ja auch 4 Mitglied ist, nominiert wird. Das heißt, einer ist immer in Deutschland zum Beispiel ein Deutscher oder ein Österreicher. Das ist, wie sich dieses Gremium zusammensetzt.
Okay. Ja, das wird dann sicherlich auch noch ein Thema sein, was uns noch weiter beschäftigen wird. Vielleicht haben die Stewards auch einfach den Präzedenzfall Kevin Magnussens Auto genommen. Das hat so elendig lange gedauert, bis sie dieses Auto geborgen haben. Und da haben sie sich ja einen abgefriemelt da, die Stewards, die Streckenposten. Das sah teilweise abenteuerlich aus, wie einer auf dem Auto saß und dieses Band festgehalten hat, damit Magnussens Auto nicht durch die Gegend schrubbert.
Das waren also, die aus Baku übrigens.
Echt?
Nein, keine Ahnung, aber man könnte es vermuten.
Boah, das war echt übel, ey. Das hat so lange gedauert. Auch dieses Bild, wie Zac Brown an der Boxenmauer steht und wahrscheinlich erstmal sagen wollte, the buck stops with me. Ne? Dass er das erstmal zeigen wollte, wie das geht.
Make McLaren great again.
Die Trophäe müssen wir natürlich auch noch bewerten. Oder ich, das ist ja meine Kategorie hier bei Starting Grid. Und ich muss sagen, ich hab sie gesehen gestern. Da fand ich sie ja eher komisch. Dann habe ich sie nochmal auf einem Bild angeguckt hier. Und muss sagen, eigentlich finde ich sie ganz schick. Es ist halt was Individuelles für Kanada, das ist schon mal ganz wichtig, mit diesem Ahornblatt. Dann ist es in den Farben von Pirelli gehalten, weil Pirelli ja Sponsor ist dieses Rennens auch. Darunter der schöne Sockel, wenig Plastik. Ich glaube sogar, dass diese Dinger aus Stahl oder aus so lackiertem Edelmetall sind. Also doch, finde ich jetzt gar nicht so schlimm, die Trophäe. Irgendeiner hat geschrieben, total hässlich, aber ich finde es okay. Möchte man was von euch dazu sagen?
Nein. Kann man sich anschließen. Ich wollte noch was zu den Stewards sagen. Also ja, natürlich. Im Fußball gibt es ja auch jedes Mal einen anderen Schiedsrichter.
Ja.
Auch wenn es da natürlich ein großes Team aus Schiedsrichtern gibt, so ganz grundsätzlich. Also es ist ja nicht irgendwer, sondern es sind eine Handvoll Leute, die das machen. Es ist aber natürlich im Fußball so, dass die Regeln wesentlich klarer sind als in der Formel 1. Und Es ist immer so ein bisschen Auslegungssache, das hat man ja jetzt gesehen. Und da würden feste Stewards, glaube ich, einfach helfen, weil die einfach die Fahrer und die Rennen und alles und die Mechanismen, sage ich mal, viel länger und intensiver begleiten als jemand, der einfach nur mal einmal da ist. So, und dann ist er erst nächstes Jahr irgendwann mal wieder woanders da, aber mit komplett anderen Leuten. Und das ist, glaube ich, das, was es so schwierig macht. Und deswegen wäre es, glaube ich, gut, feste Stewards zu haben. Vielleicht auch einen kleineren Pool, ja, der sich zwar immer wieder austauscht, aber grundsätzlich jetzt nicht irgendwie 80.000 Leute, also sind natürlich nicht 80.000, aber versteht, was ich meine. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr hilfreich tatsächlich. Und es würde auch helfen für den Zuschauer, wenn man wüsste, wer das eigentlich ist.
Ja, das ist vielleicht auch noch was. Also keiner weiß so richtig,
wer es ist. Stell dir mal vor, beim Fußball wäre irgendjemand Schiedsrichter, dann wird nicht gesagt, Schiedsrichter ist heute Heimo Wasserschneider, so, sondern das ist der Schiedsrichter. So, wer ist denn das? Ja, keine Ahnung, der kam hier einfach so. Wir sagen nicht, wer das ist, aber der kann das schon. Schwierig.
Tatsächlich schwierig, ja. Aber auch das wird uns begleiten, so wie wir die Formel 1 auch weiter begleiten werden diese Saison. 1 Million Menschen haben es an diesem Wochenende weniger gemacht in Deutschland, zusammen kumuliert aus RTL und Sky. 5,71 Millionen haben letztes Jahr den großen Preis von Kanada auf RTL geguckt, in diesem Jahr 4,08 Millionen Zuschauer. Selber zusammengerechnet könnte das ja schauen, wie viele Zuschauer das weniger sind. Bei Sky sind es 460.000 Zuschauer gewesen. ein guter Marktanteil von 1,7% für Sky in diesem Fall. Auch beim ORF sind es weniger Fans gewesen. 624.000 waren es letztes Jahr, 545.000 haben in diesem Jahr geschaut. Dann gab es ja noch ein kleines Problem mit der Sendungsaufteilung, mit dem Nations League-Finale im Fußball, was das ORF übertragen hat, dass man während der Hymnen ausgestiegen ist bei der Formel 1, um dann rüber zu wechseln zum Nations League-Finale. Ja, es gibt viele Gründe, warum in Deutschland weniger geguckt wurde an diesem Wochenende. Es war Pfingsten, ne? Vielleicht haben die Leute eher was mit der Familie gemacht und keiner hatte Lust auf die Mercedes-Dominanz. Und dann hat Sebastian Vettel so ein Rennen abgeliefert und dann haben weniger Leute geschaut.
Ja, und selbst F1TV hat gesagt, nee, das tun wir keinmal,
boah,
das
zeigen wir euch nicht. Pass auf, so, genau. Und zum Abschluss das noch. Ich wollte das Rennen tatsächlich auf F1TV schauen und es lief auch bis kurz vorm Start. Dann war alles weg. So, und das geht nicht, Freunde. Ne? Also es hört natürlich keiner zu von F1TV. Deswegen bringt es auch wahrscheinlich herzlich wenig, da jetzt rumzuranten. Aber das kann es nicht sein, dass man es nach der ganzen Zeit nicht hinbekommt, einen stabilen Service zu bieten, dass man sich mal nicht Gedanken machen muss, läuft es jetzt, läuft es nicht, dass sich ein Ole Waschkau nicht anhören muss, er sagt, es läuft, aber es läuft eigentlich nicht. Da muss Liberty, da muss man das machen, das geht so nicht, du kannst nicht in der Live-Übertragung von der weltweit bekanntesten Rennserie dich so blamieren, dass man den Start nicht sehen kann, die erste Hälfte des Rennens nur Glück haben muss, ob man jetzt Bild und Ton nur Bild oder was auch immer hat, das geht nicht. Bei dem, also man zahlt ja auch keinen kleinen Preis dafür, muss man sagen. Klar, man zahlt im Verhältnis einen kleinen Preis, aber trotzdem ist es ein Preis, den man bezahlt. Und da kann man, denke ich, als Fan auch verlangen, dass das langsam aber sicher mal wirklich funktioniert. Und das war schon peinlich gestern.
Es ist halt so Hü oder Hot. Ne?
Ja.
Es gibt Rennwochenenden, wo es einfach die ganze Zeit problemlos funktioniert, inklusive Formel 3, ja. Porsche Supercup, der ist übrigens beim nächsten Rennwochen wieder, ja. Formel 2 etc. Und dann gibt es so Rennwochenende, wo einfach gar nichts funktioniert. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also zum Beispiel hier, das Rennen war ja dann zu einer anderen Zeit, ja, und es wahrscheinlich haben dann einfach mehr Leute geguckt, weil zum Beispiel der nordamerikanische Markt, für den war das ja ganz gut, diese Zeit, so, und wenn da einfach dann mehr Leute das einschalten, dann geht das natürlich irgendwie komplett in die Brüche, weil man offensichtlich, und das ist scheinbar wirklich einfach das Problem, die Server einfach schlecht sind oder dass man einfach nicht genug hat, ja, dass man einfach ein Problem damit hat, wenn ich sage mal, es gibt einen Server und da können 30, also das sind jetzt wenige Leute, aber 30.000 Leute drauf zugreifen, so, und im Training und im Qualifying wird das auch alles, ist alles im grünen Bereich und Formel 2, Porsche Supercup, weil das guckt natürlich niemand, so, und dann ist das Rennen und dann gucken plötzlich 35.000 und dann sagen die, oh Gott, nee, das funktioniert jetzt nicht mehr und oder die IT oder was weiß ich was, das können wir jetzt nicht mehr machen, jetzt müssen wir erstmal irgendwo in China noch 3 Server kaufen, damit das funktioniert. Also das ist mir ein unglaubliches Rätsel, weil das scheint das Problem zu sein einfach. Es ist immer dann, wenn sich irgendwas ändert, also entweder der Sprung auf die Nachmittagszeit, da war es ein Problem, oder halt der Sprung dann wieder auf die Abendzeit zurück. Und mal gucken, vielleicht ist es beim nächsten Mal wieder so, dass man, weil man wieder auf 14 oder 15.10 Uhr springt, dass es dann wieder nicht funktioniert. Beim nächsten Rennen darauf, weil das die gleiche Zeit ist, der gleiche Ablauf, ist dann wieder alles tutti. So, das ist halt echt das Problem. Und da sollte man mal wirklich sich drum kümmern. Und vor allem würde ich mir mal wünschen, dass es mehr Transparenz gibt einfach. Ist klar, es gibt immer einen Post von mir, ja, wir wissen, dass das nicht funktioniert, so, aber nichts anderes. Man sagt nie, woran es liegt. Das finde ich faszinierend einfach. Ja, aber abgesehen davon, die erste Hälfte war ja nicht zu sehen, oder das erste Drittel war nicht zu sehen, das zweite Drittel war dann zu hören, das letzte Drittel konnte man dann tatsächlich auch wieder sehen. Alle Trainings haben halt funktioniert, so gar kein Problem einfach, und dann kurz vorm Rennen, das hat vor dem Rennen schon angefangen, als irgendwie so ein Boot gezeigt wurde oder die Fans, hat es ja wieder nicht funktioniert so. Und dann ist das immer so ein endloser Zyklus, dann versuchst du das neu zu laden, dann geht's wieder nicht, dann sagt er dir, du sollst dich einloggen, ja, irgendwann kannst du dich dann einloggen, dann sagt er dir aber, du sollst es abonnieren, dann musst du es noch 80.000 Mal neu laden, musst du wieder eine Viertelstunde warten, dann kommst du in den Stream, dann geht aber der Stream nicht, dann siehst du nichts, dann in diesem Fall war es dann so, irgendwann hast du dann was gehört und irgendwann dann hat dann wieder das Bild funktioniert, so. Wie ein alter Rechner, ja, den man wieder hochfahren muss, ja, weil sich Need for Speed 3 aufgehängt hat oder so. Damals. Windows 98. So ungefähr ist das.
Tja. Was klar ist, wir sind auch nächste Woche wieder für euch da mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinen Sportpodcast.de, damit der Vorschau auf den großen Preis von Frankreich. Wir hoffen, dass euch diese Ausgabe heute so viel Spaß gemacht hat wie uns. Es war emotional, es war sachlich. Ich hoffe, wir haben alles analysiert zu eurer Zufriedenheit. Wenn ihr zufrieden damit seid, dann lasst uns auch bei iTunes gerne eine 5-Sterne-Rezension. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ebenso, wenn ihr einfach teilt, dass es uns gibt, ja, mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, die Formel-1-Fans sind, die Podcasts hören. Und wir hoffen, dass wir dann einen schönen Beitrag in eurem Podcatcher liefern können. Abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcatchern außer Spotify. Aber vielleicht auch da bald. Es bleibt spannend, was das angeht. Und ja, bedanken uns fürs Zuhören. Noch ein Abschlussgratulationschen für unsere beiden Gewinner im Tippspiel. Grietz Rob mit 118 Punkten und Burley mit 118 Punkten. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ihr habt das Tippspiel zum Kanada Grand Prix gewonnen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Nimmervoll. Er ist Chefredakteur von Motorsport Network Germany und hat heute hier wie immer wunderbar mitgemacht. Danke, Christian.
Bitte gerne.
Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir haben jetzt auch jeden Aspekt dieses Rennens und vor allem natürlich den Vettel-Hamilton-Vorfall beleuchtet. Und ich glaube, das haben wir auch ganz gut gemacht. War auch ein bisschen Überlänge heute wieder. Das musste, glaube ich, aber auch sein. Und mal gucken, was uns dann beim nächsten Grand Prix, den Grand Prix von Frankreich, auf den wir uns alle sehr freuen, vor allem die Leute, die anreisen, das wird bestimmt wieder ein Riesenfest dieses Jahr, bin sehr gespannt drauf, erwartet. Und dann hören wir uns auch nächste Woche hier wieder. Kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, Starting with F1 Fans, muss man sagen. Da könnt ihr auch mit uns immer munter diskutieren. Das wurde auch am Wochenende sehr, sehr viel genutzt. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer eins, keep racing.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing.
Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.